Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des heutigen Tages, Folge 74 insgesamt. Originalteile-Podcast, Press-Spezial Teil 2. Heute Vormittag fast 4 Stunden aufgenommen mit Oviedo und Nate. Jetzt sind da Stefan Püttlik, Marc C. Wöhr, aber ich sag Marc. Vorher noch herzlichen Dank ans Autozentrum Hagelauer für jetzt über 5 Jahre Unterstützung. Nach wie vor empfehle ich da, die VWs zu kaufen und nicht woanders. Und Fahrräder haben sie jetzt auch. Also große Empfehlung. Und jetzt, Jungs, schön, dass ihr da seid. Stefans zweite Mal Gast im Originalteile-Podcast. Das erste Mal war allein. Marc, das erste Mal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf mit Stefan.
Ja, finde ich auch mega gut. Und dass wir zweimal vor der Kamera oder vor dem Mikrofon sitzen, ist schon absolut. Auch hat Seltenheitswert, würde ich sagen.
Absolut, absolut.
Wie immer am Anfang, kurz eine Selbstvorstellung. Wer seid ihr, was macht ihr? Und dann Stefan.
Ja, ich könnte jetzt sagen, einfach den ersten Podcast dann. Aber natürlich.
Aber den kann man auch nochmal anhören, der ist auch hörenswert. Und auch noch sehenswert. Damals war es noch Video mit dabei.
Ne? Ja, genau. Ja, also mein Name ist Stefan Püttlik. Ich turn jetzt in die 50. Also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Habe ganz viel Sport gemacht, Trendsport. Skateboard fahren in Heilbronn, Snowboard fahren, Kitesurfen, bin World Cup gefahren. Die Welt bereist, habe den Verein Trailsurfers gegründet in Beilstein. Da bin ich jetzt nur noch Ehrenmitglied und ja, freue mich immer, wenn das gewertschätzt wird, was man da so alles gemacht hat im Leben.
Und aktuell fährst du viel mit dem Wohnmobil?
Ich bin viel am Reisen. Ich habe den Defender, mit dem ich früher Shuttle-Touren, Mountainbike-Shuttle-Touren angeboten habe, habe ich umgebaut zum Camper. Da bin ich immer mehrere Monate im Süden und das Wohnmobil steht auf Fehmarn und im Sommer und im Winter am Arlberg. Und ich würde behaupten, ich schlafe mehr Nächte in den Autos als zu Hause, wobei ich auch ein schönes Fachwerkhaus in Gagernberg habe, also hier im Landkreis.
Das stimmt, das kenne ich. Ja. Und Marc, wer bist du?
Ich bin Marc. Auch alt genug mittlerweile schon. Bin tatsächlich hier in Neckarsulm, wo wir gerade die Aufnahmen auch machen, geboren. Bin Künstler seit, bildender Künstler, über 30 Jahren jetzt auch schon. Und lebe in Stuttgart. Bin auch durch die Kunst in die Welt gekommen, ähnlich wie Stefan. Was mich bis heute noch sehr freut. Und ja, jetzt sitzen wir hier zusammen und das erfreut mich eigentlich am meisten gerade.
Ja, mich auch. Ich erzähle es nochmal für unsere Hörer, die vielleicht die Folge davor, weil sie mit fast 4 Stunden zu lang ist, nicht ganz durchgehört haben. Der Anlass, warum wir uns treffen, morgen habt ihr so eine Art Klassentreffen, die alte Press-Crew, die am Kiliansplatz neben dem Café Pressuti sich getroffen hat nach der Schule und da von Mitte, zweites Drittel der 80er bis Mitte der 90er grob abgehangen ist, teilweise mit wechselnden Besetzungen und ihr trefft euch morgen. Gab, glaube ich, fast 30 Zusagen. Teilweise kommen die Leute aus ganz Deutschland hergefahren. Anlass, über alte Zeiten zu sprechen.
Absolut.
Und ihr freut euch, man sieht es richtig, euch zu sehen, morgen auf das Treffen die alten Gesichter zu sehen.
Ja, voll. Also da hat man schon viele Erinnerungen dran. Das war zu der Zeit, wo es noch keine Handys gab, ne?
Richtig.
Ich weiß auch noch ganz genau, es gab das erste Skateboard-Treffen. Da haben wir beide uns auch kennengelernt.
Ja.
Und da waren ganz viele da. Das war so ein geiler Tag, an den kann ich mich eigentlich heute noch erinnern.
Weißt du,
wie es dir da geht?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin, aber ich kann mich an viele, viele Ollis 15 Treppenrunde erinnern von uns beiden. Wer schafft's?
Ja, okay, das war immer
am Prestern. Am Prestern, später an der Kirche oben, wo ein großer Handrail noch war, wo so diese Schnecke noch an der Seite ist, ja, so eine Marmorschnecke. Und es war nicht, vielleicht waren es auch 14 Treppen, ich weiß es nicht mehr. Und das waren dann immer so die Presstreppen oben, das waren dann immer zu wenige. Und es muss halt immer mehr Competition und wer macht den geileren Olli. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz gut gepusht immer so.
Ich weiß, es gab irgendwann mal so eine Szenerie, wo wir dann die Kirche aufgemacht haben, gell, und in der Kirche Anlauf genommen haben.
Ja. Absolut.
Herrlich.
Absolut.
Ja. Und bevor wir aber zu der Presszeit kommen, so wie verlief eure Jugend, Kindheit davor, deine in Neckarsulm. Irgendwann in der Zeit eurer, ich bin ja ein paar Jahre jünger, deshalb war ich auch nicht aktives Pressemitglied, sondern habe immer so aufgeschaut zu euch. Aber in der Zeit kam ja dann viel Pop und Subkultur aus Amerika rüber. Skaten, Hip-Hop mit all dem, was dazu gehört, aber auch die elektronische Musik. Und all das hat dann eben auch in Heilbronn Einzug gehalten. Aber was habt ihr gemacht, bevor ihr sozusagen den Heiligen Gral da für euch entdeckt habt? Oviedo hat schon ein bisschen erzählt, sein Erweckungserlebnis war eine damals SDR-Doku über irgend so einen New Yorker Breaker. Und da hat er erstmals so Robot-Moves gesehen und war geflasht und ab da irgendwie infiziert. Aber nicht alles. Alle Leute waren Hip-Hopper, die dann am Ende bei Press waren.
Gar nicht.
Aber wie war das bei euch?
Also das war schon auch erstmal so örtlich in Ballstein geprägtes Leben. Meine Eltern haben mich dann natürlich überall angemeldet, in jedem Verein, Tennis und Handball und Fußball, wobei Fußball überhaupt nicht mein Ding war. Und dann hat man das dann alles so eine Weile gemacht, Mannschaftssportarten. Das war mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ja. Leichtathletik übrigens auch. Ja.
Du auch, kenn echt?
Ich, ja, auch. Man sieht's. So als Grundlagen.
Okay, okay.
Ja, ja, gut, gut. Und ja, dann habe ich aber mir, und das war mein, ich habe irgendwie Geld von meinen Eltern gekriegt und da war ein Skateboard im Laden gehangen. Ja, und ich durfte das nicht kaufen, das weiß ich noch. Und dann habe ich das Geld von Weihnachten habe ich genommen, habe meine Mutter gesagt, ich bringe das auf die Bank. Und dann bin ich erst auf die Bank gegangen, habe dann erstmal Geld abgehoben, habe mir dann von dem Geld das Skateboard gekauft und habe dann die 120 D-Mark waren das noch, das weiß ich noch wie heute, habe ich dann aufs Konto überwiesen. Und das hat meine Mutter nicht gecheckt. Mhm. Die hat nur gesehen, 120 Euro sind drauf. Und ich habe dieses Skateboard in der Garage versteckt, ja, weil das war so ein breites, nicht so ein schmales. Das war schon so für mich so ein Amerika-Skateboard und das ist dann natürlich.
Und warum wolltest du eins? Hast du es auch in der
Erdoku? Ja, weil ich das so geil fand. Ja. Ich war da so heiß drauf damals mit diesem Skateboard dann da.
Aber hattest du es vorher in irgendwelchen Filmen gesehen oder einfach nur, oh, brennt mit Rollen, sieht lustig aus?
Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, das erste Monster Skateboard Magazin, das weiß ich noch, da war Klaus Krapke auf dem Cover drauf, ja. Da ich so gedacht, oh krass, es gibt's bei uns alles bunt, ja, und das hat einen halt magisch angezogen und dann haben wir uns die ersten Rampen aus Schallbretter gebaut, da schmeißt so ein Erdhügel rein, ja, und dann haben wir die zu Hause Jump Ramps gebaut und mein Vater zum Leidwesen von meinem Vater, weil der kam dann nicht mehr in die Garage rein, ja, aber das war ja egal, ja, also wichtig war, die Rampe ist da. Ja.
Und bei dir?
Ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich angefangen mit dem orange-gelbenen Fiberboard, also mit so Riesenrollen, ganz schmales Brett, also wirklich so Kunststoffding irgendwas. Und das hatte ich gesehen tatsächlich beim Nachbarn in der Garage und habe es nicht kapiert so richtig und habe mir das dann irgendwann mal gezockt und bin damit rumgeheizt. So. Und so ging das, aber da war ich echt, ich weiß nicht, 10, 11 oder sowas. Mhm. So, das war der erste Kontakt mit Skateboardfahren, ohne zu wissen, so, was machst du eigentlich so richtig mit dem Ding, außer von A nach B zu kommen, ja? Und meine Eltern haben es mir tatsächlich auch untersagt. Die wollten es nicht, dass ich Skateboard fahren anfange, weil ich Leichtathletik gemacht habe, 800 Meter gelaufen, Hochleistungsbereich, und die partout nicht erlaubt. Also war das dann so ein heimliches Ding. Und dann mit ein paar Boys, auch Freunde von uns, Patrick Dürich, Jens Dürich, dann Stefan, später kennengelernt in Heilbronn, kommen wir nachher dazu, sind wir in Neckarsulm dann einfach mit richtigen Boards rumgeheizt und die haben mich dann immer supportet, haben mir Material besorgt, Schuhe, Schnickschnack. Das weiß ich noch, hat echt Patrick immer gemacht, der hat dann immer gesagt, was brauchst du? Okay, ich check dir das ab, so, ja. Und dann waren wir bei Lion
in Bangs. Weil er es kaufen durfte.
Weil er es kaufen durfte, genau. Und dann sind wir so hinten so mit zugesteckt oder stand dann bei ihm das Zeug dann und haben uns nach meinem Sport dann getroffen und sind dann skaten gegangen, so. Mhm. So, das weiß ich noch. Wir waren viel an der Ballei. Ja.
Und wie viele Jungs sind da in Neckarsulm oder in Ballstein mit Skateboards
rumgehört? Also in Neckarsulm waren es nicht viel, das weiß ich noch. Da war Jochen Koch war noch dabei, Patrick Dürich, ich und das war es eigentlich. Also aus Neckarsulm kann ich mich erinnern. Mhm. So, das war der Kern, wenn mal ein oder andere dazu kam, aber eigentlich, wir waren die Einzigen, die Neckarsulm echt so unsicher gemacht haben damals.
Ja, bei uns war es halt, bei mir war es mehr oder weniger die Straße, mit denen ich da so abgehangen bin. Ja, die haben dann auf einmal, weil die Rampe da war, die hatten dann alle auch Skateboards. Aber das waren nicht diejenigen, mit denen ich dann in Heilbronn gefahren bin. Mhm. Ja, also, sondern das war so die Straßengänge, Nachbarskinder. Und das war schon cool, dass wir da die Rampen gebaut haben und da so die Anfänge ja gehabt haben. Aber als das dann so richtig nach Richtung Heilbronn ging, weil ich bin dann halt da auch immer irgendwie nach Heilbronn getrampt. Das war schon ein Stück von Ballstein aus.
Ja, und warst du dann?
Auch so ab 12, 10, 12.
Das kann man sich als heute, du bist Vater, ich bin ja, Vater, so weiter. Das ist schwer vorstellbar. Aber das war gerade kein Einzelfall, oder?
Mein Vater hat sich das auch schwer vorstellen können, aber das hat mich ja nicht interessiert.
Nee. Stimmt, zum Thema Trampen. Manuel Volkmann hieß auch noch einer, der dabei war. Der ist nämlich auch immer getrampt. Ja, der ist immer nur getrampt, habe ich vergessen. Stimmt. An dieser Stelle, Manu, alles klar.
Manu, ja, genau. Ich weiß noch, Manu hatte T-Bones, so genau, die fetten die Rollen fetten drauf. Dinger. Ja, und dann, klar, ich bin dann halt immer reingetrampt. Das war aber auch oft so, dass dann
warum
irgendwelche...
Warum nach Heilbronn? Kanntest du schon Leute? Oder?
Nee, da konnte man halt gut Skateboard fahren. Mhm. Architektur war da. Ballet war ich auch mal. Da war ich dann hier, da war ja dann unten diese Transitions mit den Kopfsteinpflaster
genau,
und so.
Genau,
ja,
schön.
Ja, genau, genau. Und dann halt am Kiliansplatz da, am Press, war dann immer Treffpunkt. Und dann konnte man am McDonald's konnte man gut fahren, hinterm McDonald's. War so ein mega geiler Spot.
Der Oberheim Wollhaus.
Ja, genau. Wo der Farbenladen war, Lösche.
Mhm. Ja, Junge. Ja, der Junge. Und das war einfach, das war das Geilste halt, ne? Das war ein Riesenspielplatz zum Skateboardfahren und damit hat es angefangen. Und irgendwann, muss man auch noch dazu sagen, kennst du die Rampe im Flyen?
Klar.
Das war geil.
Da sind wir mit dem Fahrrad von Neckarsulm nach Flying gefahren. Skateboard vorne drauf, um dann nachher fahren zu können.
Ja, krass.
Klar.
Hört zu, Kinder, was man damals alles selber auf sich genommen hat und kein Elternteil einen dahin gefahren
hat. Keiner hat einen supported. Nix.
Ja.
Und wann hat es dich nach Heilbronn gezogen? Hattest du dann hier auch schon so mit den Neckarsulmer Hip-Hopern Heiko Schenk und so zu tun?
Der kam aber, ja, habe ich kennengelernt, aber ich glaube, das war ein bisschen später tatsächlich. Mhm. Das kam dann eher wieder von Heilbronn zurück. Also ich kannte ihn nicht aus Neckarsulm, sondern ich glaube echt aus Heilbronn. Mhm. Und ich kann dir nicht sagen, wann das mit Heilbronn war, aber es war auf jeden Fall Press und da hat man auch mehrere Skater kennengelernt. Mhm. Da war dann der Pappe damals mit am Start. So, mit dem bin ich viel gefahren und dann waren wir halt immer am Press, weil man wusste so, irgendeiner hängt da immer rum. Also Zielpunkt Press, ja. Erstmal anvisieren und dann gucken so und dann durch die Stadt fahren, wer gerade da ist, mit wem er Bock hat. So, das war dann immer.
Ist auch so geil gewesen, ne? Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Auch ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Du bist da ohne Handy einfach hingefahren und dann bist da hin und hast gewusst, okay, 14 Uhr, Treffpunkt, hast dich an der Schule schon verabredet, ja. Und ob der dann da war oder nicht. Manchmal hast du echt Pech gehabt und dann hat sich jemand anders gefunden, dann bist du halt mit dem Skateboard gefahren. Ne?
Genau.
Und das war schon echt, also das, wenn man sich das so rückwirkend, das ist schon eine Mega-Zeit
gewesen. Absolut, also.
Ja. Und als ihr da ankamt, war da aber schon ein Kern da, die Heilbronner Hip-Hopper?
Also mit Hip-Hop fand ich, war noch gar nichts, das mit dem Graffiti-Ding. Also es ging los, also aus meiner Sicht, erstmal mit der ganzen Taggerei und das ging auch über den Pappe, über den Oviedo damals, über Nico. Mhm. Ach, mit seinem Bruder, jetzt fällt mein Namen natürlich nicht ein. So zwei, drei Jungs von denen und die haben angefangen zu taggen und Kai Hausler. Mhm. Und da war das aber alles noch so ein bisschen, wir machen da irgendwas, aber sollte nicht jeder mitkriegen. Und dann haben wir natürlich aber gecheckt, so okay, die taggen da, so die haben eine Dose, Theaterunterführung ganz früher, ja, wurde da dann irgendwie bei Tag einfach ein paar Buchstaben hingemalt. Und so kam ich da auf jeden Fall mit dazu. Und
also du kanntest gedacht, vorher gar nicht so Wildstyle oder solche Filme?
Der kam im ZDF mal nachts, aber das war jetzt nicht so der Auslöser, dass ich sagen würde, so der hat mich jetzt dazu animiert, sondern nee, die Skateboard-Jungs mit ihren Eddings. Das war echt so. Die haben was gemacht, was ich so frei fand, ohne drüber nachzudenken, was du da einfach machst. Und einfach, ja, du überlegst jetzt einen Namen und dann pinkelst du die Stadt voll wie ein Hund. Fand ich mega, weil rebellieren war immer geil. Mhm. Ja, so bei dem Skateboardfahren auch. Da darfst du nicht fahren, haben wir erst recht gemacht. Ja. Weißt du, so. Und so kam dann so das Graffiti da rein. Und das Hip-Hop kam dann auch wieder über Paul, über Bülent, Aber alles so peu à peu. Mhm. Und Chris aus Flein, da war er, glaube ich, neben seinem Elternhaus zwei Straßen weiter, war die Ramp gestanden mit dem Alf dann.
Chris Butz war das?
Chris Butz, genau. Chris Butz. Und der war auch im Malen später mit dabei.
Da gab es doch auch noch ein Herzlieb, kann das sein?
Lars Herzberg.
Herzberg, genau. Ja, Lars
Herzberg. Bass später aufgelegt.
Genau, später Drum Bass im Ohm, aber ich glaube, da kommen wir dann später dazu, zu der ganzen Geschichte. Also ich denke, die Namen kommen jetzt im Gespräch auch alle wieder.
Ja, und ich freue mich einfach auch morgen, da vielleicht ein paar nochmal so die Gesichter zu sehen und dann auch, geil, kann ich mich daran erinnern und so.
Ja, Oviedo hatte vorher erzählt und Nate, dass zuerst waren da eigentlich so die Popper-Vespa-Fahrer.
Stimmt, wie hieß die Gang?
Das waren dann später die Crazy Crashers. Okay. Aber die waren eher so Ska-Leute, aber es gab auch noch so die
Kinsey
Blue System
Politräger
mit irgendwie so.
Ey, das war damals, gab es noch den Windsurfing am Neckarpark und da war vollgestopft mit diesen Kinsey Pullis, ja. Und
Neon
ein wahnsinniges Geld gekostet, gell. Und alle haben so einen Pagenschnitt gehabt.
Ja, genau.
Ja, genau.
Stimmt.
Und dann kamt ihr da dazu. Hast du auch getaggt?
Nee, ich war eher nur am. Mich hat das Skateboardfahren nicht mehr losgelassen.
Und, ne, weil du es gerade gesagt hast und ich natürlich die 4 Stunden mit Oviedo und Nate noch im Kopf habe, so mein Eindruck ist, da kam so eine Truppe irgendwie zusammen und hat sich gefunden. Also alle, die alle so fanden, rebellieren ist gar nicht so schlecht.
Also, ne. Ja, genau, und egal aus welchem Kreis oder welcher Herkunft einfach, ja. Es war völlig egal. Meeting, Point, Press, ja. Und am Anfang, klar, mit den Rollerboys immer kommen, wir hauen die auf die Schnauze, wer bist denn du und so, ja, wir sind eh cooler. So, das war schon Competition, so, die war dann ab und zu auch schon echt, hat schon auch mal kurz gebatscht, ja. Mhm. So, aber hat halt, glaube ich, dazugehört und im Endeffekt waren aber alle doch happy, sich da gefunden zu haben. Mhm. Und das Ziel war das Gleiche, einfach auf die Scheiße zu hauen, so, ja. Mhm. Laut zu sein. Also als Jugendliche damals, ja. Und ich glaube, wir haben uns alle gefreut, die Skateboardfahrer, ja, nachher, wenn die Sprüher da waren oder es hat sich untereinander vermischt oder auch die Rollerboys nachher, so, hey, come on.
Ja, es gab dann ja auch eine Zeit lang, da ist man immer in den Unterführungen gefahren, da gab es dann auch immer so Banden, die dann da einem irgendwie als Skater das Leben schwer gemacht haben. Und das war ganz interessant, da wir da am Press waren, ja, hatten wir natürlich auch unser Netzwerk, ja. Und wenn man das dann den richtigen Leuten gesteckt hat, dass da Ärger gab, hieß es nur, gib keinen Ärger mehr, ich regel das. Und dann gab es auch keinen Ärger mehr. Ja. Also das hat sich dann auch irgendwie, am Anfang war also das so ein bisschen
gerangelt. In was für andere Bereiche, und außer eure eigenen, wart ihr noch vernetzt?
In alle.
Dass man Probleme mit so einem Gespräch mit der richtigen Person einfach
löst. Es gab ja auch noch Rocker zu der Zeit. So ja, die Bones und sowas gab es ja auch noch. Ja? Also es sind ja noch ganz andere Baustellen.
Ja, und
weiß nicht, ob das jetzt Thema sein könnte. Aber
die Bonner-Rotlicht-Szene,
die gibt es
vorher auch.
Die gibt's Hamburger auch noch.
Aus der Stadt verjagt haben.
Ja klar, okay. Stadtverbot gab es da noch. Stadtverbot. Ja, okay, da gab es schon so Dinge. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Thema für heute.
Ja, wir haben vorher auch Stadtverbote hat gern der Werner ausgesprochen oder wird vorgeschickt, habe ich gehört.
Ohne
oder Witz, Erziehungsschelle. Ja. Mir wurde auch mal ein Käppi abgezogen und das habe ich nur zurückbekommen, weil der Werner mein Nachbar war. Also auch da, so, wenn man den Richtigen angesprochen hat, da gab es halt keine Probleme oder die
Richtig.
Textilie zurück.
Richtig.
Ja, aber es war halt einfach auch ein gutes. Also am Anfang gab es diese Gerangel, wo du auch gesagt hast, aber zum Schluss haben die echt alle zusammengehalten. Ja. Und mit Sicherheit gab es da Bereiche, kannst du wahrscheinlich genauso wirst mir dazu stimmen, aus denen hat man sich vielleicht auch besser mal ein bisschen ferngehalten, da muss man nicht überall dabei sein. Ja. Das hat man als Jugendlicher auch lernen müssen, wissen müssen.
Ja.
Ja. Aber letztendlich war das einfach die geilste Zeit. Skateboardfahren in Heilbronn war Bombe.
Ja. Absolut. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, die Subkultur, die da entstanden ist oder die wir leben durften, für mich Graffiti, Hip-Hop, die Techno-Zeit, ja, das war ja alles auch so neu und es gab es ja vor uns gar nicht, die das gelebt haben. Und das miss ich, also das möchte ich nicht missen bis heute, weil ich sage, ich habe so eine schöne, intensive Jugendzeit gehabt, die es in vielen Städten einfach, glaube ich, so gar nicht gab. Und egal, wo wir später waren in Deutschland, du hast immer jemand aus Heilbronn getroffen, du warst immer down irgendwo, du warst immer willkommen, du hast immer eine Anlaufstelle gehabt und du konntest dir immer geile Geschichten erzählen. Und so, das ist bis heute geblieben und da bin ich sehr stolz drauf, da auch ein Part davon gewesen zu sein. Und das sind auch tolle Freundschaften, die bis heute noch Bestand haben, entstanden. Also finde ich Das ist schon, ich kriege echt jetzt noch Gänsehaut, weil es schon.
Oder man trifft sich einfach, ne? Bei einer Geburtstagsparty.
Ja, zum Beispiel, ja.
Und freut sich.
Ist halt nicht selbstverständlich, so meine ich es. Weißt du, ich finde es schon sehr großartig.
Also. Ja, ja.
Ja, oder was du gerade gemeint hast, dass man da als Jugendlicher dann schon auch gelernt hat und Sachen mitbekommen hat, wo lieber vorsichtiger und die Fresse nicht ganz so weit aufreißen und wo geht's wieder, etc. pp. Also ich habe auch so das Bild von, ne, so gerade da am Press, es war wie so eine Street-Uni. Und du hast da so was Street-Smartness irgendwie angeht und hast du echt was mitgenommen und wie du es sagst, kommst dann eigentlich überall gut klar mit dem, was du da an Wissen und Erfahrungen und so aufgesaugt und mitbekommen hast. Also,
du warst gewappnet so für die große, weite Welt, so, weil ich glaube, du hast alles erlebt gehabt, so alle Hoch und Tiefs und schöne Dinge, also ja, Freundschaften, einfach tolle Sachen erlebt, ja.
Ja, auch ab und zu war es schon auch mal so, dass man dann vielleicht mit einem so nicht so gut konnte.
Ja.
Und dann hat man vielleicht auch mal ein, zwei Tage den Press wieder gemieden, obwohl man da eigentlich hin wollte. Ja. Und das war schon spannend. Es gab, kann ich mich noch an diese an diesen Eingang erinnern, direkt am Press, wenn es geregnet hat,
klar,
hat man
immer da drin rumgehangen. Ja, klar, ja, alle rumgehangen. So. Ja, das war ein Schuhladen oder irgendwas, ich weiß nicht, oder Klamotten, irgend sowas.
Aber da waren dann wirklich so 20 Leute
eingekauert,
draußen regnet und alle so, yeah, der eine, dann Musik kam dann da immer und so. Das waren die geilsten, da kann ich mich noch
echt Ghetto Blaster noch dabei gehabt und es war immer irgendwie Action.
Ja.
Und wann ging das dann, oder wann wurde aus Tekken beim durch die Stadt skaten ein bisschen mehr bei euch oder dir auch?
Also da gab es
schon auch aus diesem Hip-Hop-Gedanken, also hey, wir haben Rapper, wir haben Breaker, DJs gibt's.
Genau, das hat sich so zusammengefügt, richtig, aber das ist aus dem Tekken. Und das Tekken habe ich gar nicht so laut quasi mitgemacht, sage ich mal, für mich. Ich habe da jetzt nicht so den Sinn für mich drin gesehen, einfach so kurz zu taggen. Ich wollte halt einfach Bilder malen. Mhm. Und ich habe halt dann einfach, klar, das hast du halt nicht mehr tags lang gemacht, bist halt nachts losgegangen. Und ich habe immer gern Rooftops gemalt, so in der ganzen Stadt irgendwo. Das war immer so mein Favorite, so ich muss irgendwo oben malen. So, das unten war nicht so, nee, ich wollte eins drüber setzen, hatte auch einen dementsprechenden Namen, dass es jeder kapiert hat, was es auch darstellen sollte. Mhm. Und es war aber echt dann so ein Einklang aus tagsüber skaten gehen. Ich hatte ja vorher noch meinen Sport, den ich ja machen oder leisten musste, dreimal die Woche. Habe auch eine Lehre damals gemacht als Werkzeugmacher, die ich auch fertig gemacht habe. Und somit war ich da schon ein bisschen eingebunden. Also ich konnte dann irgendwann nicht mehr auf die ganzen Hip-Hop-Jams gehen oder ins OM oder dann malen oder skaten. So. Das war dann einfach zu viel irgendwann. Und so waren aber dann, du konntest überall eintauchen und es war cool, du warst wieder da. Und ansonsten hast du das Ding gemacht. So habe ich für mich kennengelernt und das fand ich auch entspannt. Und dann war halt das Malen irgendwann so im Vordergrund und dann halt irgendwie dreimal die Woche dann malen gegangen nachts. Ja. Dann kamen die Partys dazu, hast dich natürlich dann auch wieder erholen müssen. Dann bist du wieder nicht Skateboard gefahren. Ja. Und so hat es sich bei mir so ein bisschen verschoben, also raus aus dem Skateboard fahren. Aber ich fahre heute noch tatsächlich immer noch liebend gern. Nur die Schmerzen sind schneller da, sage ich mal. Ja, das kennst du, glaube ich, auch.
Ja.
So, es tut schneller weh, aber ich bin da dem echt treu geblieben und ich liebe es bis heute einfach. So, die, also das ist eine große Freiheit.
Tricks, oder geht es jetzt einfach
durch die Stadt? Ich könnte dir Fotos zeigen aus Portugal, die ist ja aus dem Skatepark. So, das geht schon noch. Das geht noch. Also Ollis und so, ich kann schon noch Sachen erst ziehen und so, Kickflip, läuft alles noch.
Okay, sehr gut.
Aber ja, es wird natürlich gemäßigter.
Also ich war jetzt beim Freund erst vor kurzem auf Fehmarn. Der hat eine Mini-Ramp im Garten für seine Kids. Und Gleich. Da bin ich auch mit dem Brett ein bisschen rumgerollert. Aber ich war leider Gottes, ehrlich gesagt, ein bisschen erschrocken, dass das Gefühl weg ist. Und ich muss jetzt wieder nachziehen. Ja. Also das kann ich so nicht stehen lassen.
Ja,
Das Gefühl vom Skaten muss wieder kommen.
Ja,
das kommt ja auch. Ja, das
geht,
ja,
geht ratzifatzi. Klar, zwei, dreimal wieder fahren, dann bist du da irgendwie wieder sicherer. So,
ja, genau. Aber da war ich dann... Da kumpelt meine, was bist du jetzt hier so betrübt? Ich so, Alter, das kann nicht sein, das war mein Leben. Das hat ja nicht nur, das war ja nicht das Skaten allein, das waren die Freunde, war eine richtige Kultur, mit der ich groß geworden sind. Und die hat mich bis heute geprägt. Meine Kumpels, mit denen ich da früher gefahren bin, die sind alle noch irgendwie mit diesem Thema verhaftet und wir schicken uns gegenseitig Skate-Videos zu, ey krass, was die da heute machen, kaum zu glauben. Mhm. Ja, in meinem Insta-Profil, da sind wahrscheinlich mehr Skate-Videos als alles andere drin. Ja. Das ist schon gleich geblieben. Ja. Und die Einstellung ist geblieben, glaube ich. Auch mit Zelda noch jung.
Ja. Ja, also in der Birne auf jeden Fall, ja. Und ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen, ganz ehrlich. Mhm. So, das, also für mich war das echt immer die größte Freiheit und die genieße ich, wenn ich jetzt aufs Brett noch stehe, egal wo. Das ist einfach so ein Lächeln und du fühlst dich nicht jetzt wie 50, ja, mhm. sondern yeah, yippie. So, das ist einfach irre. Ja?
Ich kann
das,
doch Ollis.
Ja.
Ich bin 25.
Und das, weißt du, fährst ja durch so einen Park und so mit den ganzen Kids, die natürlich irgendwie viel schneller und krassere Dinge machen. Aber wenn du dann mal so einen Kickflip raushaust, dann gucken die auch nochmal und denken so, okay.
Guck dir den Alten an, der kann noch einen Kickflip.
Und es macht dann auch Spaß, weißt du, so, wenn du dann wieder so ein bisschen ein paar Blicke zurückkriegst und denkst so, yeah, komm, cool.
Ja, ein paar Kumpels von mir, die treffen sich auch regelmäßig. Ja. Die Alten, gibt es so Altentreffs?
Ja? Gibt es in Stuttgart auch, richtig, genau. Ja,
ja, ja, genau, in der Halle.
Genau,
in der
Halle, richtig.
Genau. Altherrenskaten.
Altherrenskaten, ja, voll gut. Gibt es Bier, genau. Fährt man ein bisschen Skateboard.
Ja, ohne Witz. Ja, das ist schon großartig.
Wollten wir uns denn nicht mal treffen? Das müssen wir noch nachholen. Ne?
Ja, du warst jetzt leider so oft weg.
Ja, Gott, das ja, Reisen geht halt vor. Ne?
Absolut, absolut. Wir treffen uns wieder in Portugal nächstes Jahr.
Ja, genau, genau. Also wir treffen uns nicht mehr in Heilbronn. Wir treffen uns in Portugal oder in Hamburg bei deiner Ausstellung. Ja, da war ich ja dann auch mal. Und,
das macht ja auch Spaß.
Und, ja, schon auch super, wenn du halt irgendwo hingehst und da Leute triffst, die du halt schon so lange kennst. Mhm.
Ja. Und ihr Writer, seid ihr dann auch so ein bisschen durch die Republik gefahren oder geguckt, was in Basel passiert, etc.
Boah, pp. Das war, ja.
Also habt ihr auch so eine, ich hatte es vorher mit Vido und Nate, da die Rap-Crews, die dann auf ihre Jams gefahren sind und halt so diesen Crew-Gedanken hatten.
Retarded Youth, Ingo, genau. Bülent, Paul, ja, so, wenn ich jemanden vergesse, dann tut es mir leid, aber ja, also das war.
Aber hattet ihr sowas als Writer dann auch?
Ja, das hast du natürlich gemacht. Ich habe Fotoalben von ganz Deutschland, weil es gab ja kein Handy und kam nichts. Und du hast dann immer nur irgendwas gehört. Also bist nach München gefahren, Heimeraner Platz, irgendwie Frankfurt abgegrast, Mainz, RTA.
Hast du die Sachen dann angeguckt?
Und ja klar, hast du Fotos gemacht so und, okay. Und die hast du halt, also die, ich habe Alben voll mit dem ganzen geilen Scheiß, was heute echt wie Gold in der Hand ist, so, weil es einfach keine Dokumentation darüber gibt, ja. Mhm. Und das haben wir alles gemacht und rumgefahren. Dann hast du halt so irgendwie gehört von einem, hast eine Nummer mal gekriegt und ganz mühselig hast dich da ernährt, ja, jemanden kennenzulernen. Und natürlich, ja, ich sag dir nicht, in welcher Crew und so, aber. Also, es war dann schon auch sehr eigen alles. Aber so ist man da viel rumgefahren. Mhm. Und die anderen Jungs haben das dann mehr gemacht, so unsere Rapper, ja? Habe ich gesagt, also die sind dann mehr auf Jams gewesen, wir Sprüher. Haben das, glaube ich, einfach eher mehr nachts gemacht. So, ja. Und die waren halt auf Jams, aber wenn Heilbronn irgendwo eingelaufen ist und wir waren alle zusammen, das war eine Macht einfach. Mhm. Da gab es nur noch Berlin, okay, aber ansonsten, who the fuck is, ja. Und das war schon sehr beeindruckend, auch dass alle zusammengehalten haben, ja. Egal, was du gemacht hast, Heilbronn, Mann.
Bist du da auch mit? Oder hat es dich da schon mehr in die Berge im Winter gezogen, Snowboard fahren oder was, Kitesurfen im Sommer?
Also ich bin irgendwie, ich war dann ja auf der Realschule, dann bin ich mal mit dem Bus schwarz reingefahren, ja, mit der Karte.
Nicht
ab und zu Tram, ab und zu Bus, ja. So. Und ich war dann ab und zu mal auf so einem Hip-Hop-Jam mit dabei, fand es auch spannend. Aber letztendlich bin ich echt mit dem Sport auch, also Skateboard fahren und dann nachher Snowboard fahren und sonst irgendwelche Themen verhaftet gewesen und ich bin ehrlich gesagt aktiv Skateboard gefahren, kann ich noch recht genau sagen, bis 98, 99. Das war echt, also richtig lang eigentlich, ja. Mhm. Ich war dann ja auch noch mal in Amerika eine ganze Weile später dann im Studium und bin dann, weil ich da mitten in Ohio gewohnt habe, ja, habe ich wieder ich bin da jeden Tag Skateboard gefahren. Ich bin dann irgendwie nach Pittsburgh, ich bin nach Chicago, ich bin nach New York, Philadelphia. Ich war, glaube ich, ich habe 60 Orte abgegrast in dem halben Jahr, wo ich da war. Wenn ich konnte, irgendwo Skateboard fahren. Und das Coole war, du hast sofort die Amis kennengelernt.
Ja.
Ich habe da nicht irgendwie mit irgendwelchen Austauschstudenten da abgehangen. Das fand ich auch echt ein bisschen. Naja, da habe ich nicht so einen Bock drauf gehabt. Und dann bin ich da halt in die Uni gegangen, bin da Skateboard gefahren, habe die kennengelernt. habe dann bei denen irgendwie im Haus gepennt, auf der Party gewesen. Und das war auch, das kam alles durch Skateboard fahren. Mhm. Und das muss ich schon sagen, das habe ich dem auch zu verdanken. Ja. Also schon cool gewesen, die Zeit.
Das heißt, als Anlaufstelle dann egal, wenn das auch übers Writing oder Skaten, es war die Zeit, da war das einfach völlig egal, woher du kamst oder wer du bist, sondern du lebst was zusammen, du liebst es. Und dann war klar so, du bist down, so mit den Leuten.
Das ganze Tag mit denen verbracht, ja. Also da hat man ja immer, Skaten ist ja echt so ein Ding, ich weiß nicht, ob man das heute so noch so nachvollziehen kann. Ja, da ist man durch die Stadt gezogen, dann ist man an einem Spot gewesen, dann ist man da ein bisschen gefahren, dann hat man abgehangen, hat was gegessen, hat was getrunken, dann ist man wieder, war man gerade wieder nicht mehr verschwitzt, war es kalt, dann ist man wieder angefangen mit Skaten, weil es draußen arschkalt war und dann bist du halt trotzdem wieder gefahren und warm gewesen und dann, jetzt gehen wir in die Unterführung, weil da ist warm.
Genau.
Ja, oder in die Tiefgaragen, wo wir dann immer rausgeflogen sind.
Klar, hat nicht lange gedauert.
Ja. Aber das war schon auch so eine, also das hat gepasst, rebellische Zeit, unangepasst.
Ja, schon cool, völlig frei.
Aber hast du dann auch dieses Gefühl, da will ich auch noch ein bisschen drauf sprechen, was Marc gerade angedeutet hat, wenn man irgendwohin unterwegs war mit der Crew, dass man schon das Gefühl hatte, nee, hier kann eigentlich uns keiner so wirklich.
Also es gab mal eine Zeit, wo wir beim Skateboard fahren, da bin ich immer nach Stuttgart dann nachher, da hieß immer, boah, die Heilbronner kommen.
Ja, ja, ja.
Und
Skatebox und so noch.
Ja, genau, genau.
Anlaufstelle in
Stuttgart, und es gab dann ja auch den Skatepark in Heilbronn. Und das war dann, da hat man sich so ein bisschen aus der Stadt rausgezogen, aus dem Press. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht gut, weil dann waren die Skater da draußen,
genau, hat sich verloren.
Und nicht mehr so in der Stadt. Das war ja auch das Ziel mit dem Skatepark, damit dann nicht alles kaputt gerammelt wird. Ja. Aber letztendlich war, wenn ich so zurückblicke, das ist schon irgendwie cool da am Press, weil dann hast du viel mehr Einflüsse gehabt, hast viel mehr ganz andere Dinge auch kennengelernt von anderen Leuten. Ja, dann hast du einen Bülent getroffen oder dich mal getroffen. Das war schon.
Es war immer jemand da, egal wie du es vorhin schon erwähnt hattest. Ja, das ist immer, egal aus welchem Genre, so einer war da, mit dem bist du rumgehangen. So.
Ja.
Fertig.
Das was glaubst du, woher kam diese Heilbronner Haltung? So, was wollt ihr überhaupt von uns? Ne? Also das hat sich ja in meiner Wahrnehmung in ganz viele Bereiche reingezogen. Also so Sellout war verpönt.
Ja.
Ne? Wart ihr auch beim Eierwerfen auf Fantas mit im
Nö, ich habe keine Zeit gehabt, ich muss malen gehen.
Aber so, hier der Ed, der das Mobilat jetzt macht, ne? Ein bisschen jünger.
Aber ich kenne die Geschichten alle, ja klar.
Und der Ed kommt irgendwo da aus Dahnfeld und ein paar Jahre jünger als so ein Ingo etc. pp. Und in ihrer Dahnfelder Welt dachten sie so, was weiß ich, Marken-Baggy-Pants ist Hip-Hop und cool. Und dann
alle
sind
abgezogen.
Sie das erste Mal nach Heilbronn einmarschiert und haben Erziehungsansagen und Schellen bekommen. Ja. Man trägt eine straighte Levi's, eine Bomber- oder Jeansjacke und ein normales T-Shirt und das Sneaker da so.
Klar.
Die Crazy Crasher, wenn die unterwegs waren, hat man auch gesagt, ihr wollt hier stehen, alles klar, wir machen Platz.
Herrlich, herrlich.
Feiern immer härter und exzessiver, also in der Selbst, vielleicht verklärt man es auch, aber es hat mir irgendwie, alle bestätigten mir das. Oviedo hat auch erzählt auf Jams, alle anderen haben miteinander gequatscht, die Heilbronner haben gar keinen Bock drauf gehabt, waren nur unter sich so irgendwie. Und daher dann auch so, oh, die Heilbronner kommen. Oder was du gesagt hast, ja, vielleicht bei Berlinern hat man ein bisschen geguckt, was sind das für Leute. Aber alles andere war, was?
Gab's nicht.
Nee, gab's nicht. Also ich hatte eine Maßgabe.
Aber woher kommt das? Woher kam das?
Ja, also ich habe auch immer in der ersten Reihe gestanden, wenn es darum ging, Party, hart Party zu machen und vielleicht auch mal
das weiß
ein bisschen Scheiße zu bauen.
Ganz genau.
Und
da gibt es gute Situationen, die ich jetzt beschreiben könnte, aber ich weiß nicht, ob ich dir vorkommen lasse. Da gibt es ein paar Storys.
Aber es gab eine Abmachung mit meinem Vater. Wenn ich einmal mit der Polizei komme, werden mir alle sportlichen Themen gestrichen. Und das habe ich zum Glück vermeiden können. Mhm. Mit allem Einsatz habe ich das vermieden.
Ja.
Und das war auch gut so. Ja. Mhm. Braucht keiner zum Schluss.
Das habe ich nicht gehabt.
Aber so Themen
wie diese puristische, fast dogmatische.
Wir waren da einfach, glaube ich, also jeder erstmal von sich überzeugt in dem, was er tut, weil wir ja auch irgendwie dafür respektiert worden sind. Ja? Ob du jetzt einen krassen Trick gemacht hast, dich haben alle dafür gefeiert, wie krass du einfach nicht überlegt hast und einfach Skateboard gefahren bist. Ja? Mhm. Und es war für mich auch immer das so, ey, das ist ein geiler Typ, einfach der haut die Dinger raus, ja. Und nochmal eine Stufe mehr und es muss noch verrückter sein. Und da gab es auch nicht so viele, die das so gelebt haben, so exzentrisch, ja.
Das hat sich aber auch rumgesprochen. Das ja. war eigentlich, wenn du irgendwas gemacht hast, ja. ja, ob du das warst beim Sprühen oder ich das war beim Skaten nachher, das war dann zwei andere Welten, ja, aber ja. ich habe immer genau gewusst, was der Marc macht, weil das war Mund-zu-Mund-Propaganda und das war in der Pressklicke, war das an einem Tag sofort durch. Das hat jeder hat genau gewusst, was da läuft, so
ja, immer in alle Richtungen. Ja, so. Und ich glaube, das hat uns auch wirklich so ein, ich hoffe, gesundes Selbstbewusstsein geschaffen auch. Dass du gar nicht, und dann auch in der Gruppe, natürlich in der Gruppe gibt es ja Gruppendynamik, ja, wo du dann eh denkst, ja, wir sind eh die Geilsten, aber ich glaube, wir waren es zu der Zeit auch einfach, jeder für sich in seinem Element, was er gemacht hat, ob das DJ war, ob das die Rap-Jungs waren, die Breaker, ja. Nein, die waren einfach so gut und auch zu Recht, wir können es und wir treten auch selbstsicher auf. Und jetzt kommt ihr erstmal von irgendwo her und zeigt uns erstmal, was ihr drauf habt und dann gucken wir mal, wie weit es geht. Ja. Und dann gab es Battles, klar, wer macht mehr Trains, wer macht einen längeren Headspin, wer scratcht einfach noch verrückter. Ja. Larry D. gab es auch noch zu der Zeit, so, was ein DJ, ich habe den geliebt, den Typ so, ja, mit seinen Tapes immer so, war cool. Mhm.
Ja, das war auch irgendwie. Wir haben das ja nicht als Jugendkultur empfunden, nee. Sondern wir haben es halt gelebt. Das hat keiner so gesehen. Ja. Mhm. Da hieß es wahrscheinlich eher, guck mal, die hängen da alle am Press rum. Ja. Aber wir haben wirklich Jugendkultur
gelebt. Ihr seid nicht rumgelungert, ihr wart sehr aktiv.
Ah, ja, wir haben nicht gekifft und haben da rumgelungert, kein Stück so. Also wir waren echt immer am Start, immer in Bewegung so. Ja? Mhm. Ja, ja. Also das lassen wir nicht nachsagen so.
Party war auch mal... Ja, gut, ja, klar, da gab es ja dann immer mal Don Bonner Höhe oder das Geiste waren ja noch diese illegalen
Techno-Partys. Das ist aber auch Heilbronn, finde ich, legendär. Ja, so, ja. Was wir da alles erlebt haben durften und was da passiert ist, wie viel Bock die Jungs gehabt haben, sowas an den Start zu bringen. Und da waren dann auch bei diesen Partys, wir haben gesprüht, haben quasi das Setting gemacht. Ja. Also völlig wahnsinnig heutzutage, wo du denkst, ey, und ich bin da so happy, dass ich das alles echt mitnehmen durfte.
Das war echt geil, ja, das war so, hey, heute Abend ist Techno-Party illegal. Ja, keiner weiß das. Beim Skaten hast du das erfahren. Ne? Hey, ist die Techno-Party heute Abend voll geil. Treffpunkt ist am McDonald's 10 Uhr, ja, 22 Uhr. Und dann bist du halt an McDonald's gefahren. Da hat man dann schon ein Auto vielleicht auch gehabt oder irgendjemand gekannt, der ein Auto hatte. Und dann kam einer und der hat dich abgeholt. Und der hat dich dann irgendwo hingefahren, in Rohbau oder in den Bunker oder in irgendeine krass abgefahrene Location. Ja, ich weiß nicht, irgendwann war ich mal auch hier in Neckarsulm, war mal in Rohbau und dann war da eine
Party. In der Tiefgarage unten drin war
ja.
die.
Ja, hey, und dann laufe ich da lang im Dunkeln mit irgendeiner Taschenlampe oder so. Ja, oh krass, da geht es aber ganz schön runter. Ja, scheißegal, ja, war halt Techno-Party.
Ist drin, aber nie was passiert. Nee, also solange ich mich erinnern kann, ist nie irgendwas passiert, dass einer wirklich mal übel verunglückt ist. Also, nee, kann ich mich nicht erinnern.
Und dann immer so, hey, draußen fahren die Bullen lang, die Musik aus, so, boom, alles weg, alles dunkel. Und dann ist da drin gestanden, ah, scheiße, hoffentlich kriegen die uns nicht und so. Waren sie wieder weg, boom, wieder alles hochgefahren.
Übel. Geil. Übel geil.
Und dann gab es auch noch Om Intershop. Wie habt ihr das mitgenommen, mitgemacht, erlebt?
Also ich weiß nur, dass da oben beim Intershop der Army-Laden war. Mal eine Weile. Ja. Und da bin ich irgendwann, als das mit den, wo du gerade gesagt hast, Baggy-Hosen gekommen ist, bin ich reingegangen mit meinem Kumpel, Skater-Kumpel von der Notze, der war dann immer im Sommer hier zum Skaten und dann, wir brauchen die größte Hose. Und die, was? Und wir so, die größte Hose. Und dann haben wir uns die größte Hose gekauft, haben uns die dreimal um Hals geschnürt und sind dann da mit dem Ding raus und haben uns gefeiert. Wir haben gedacht, wir sind die Größten. Ja, also, und das war ja dann auch bei den Skatern war das Oversized, der dann
war
super ausgeprägt.
Ja, voll, war ja auch gemütlicher zum Fahren.
Ja, war vielleicht ein bisschen viel Stoff um einen rum, ja, zum gut, Schluss.
Wenn's, ja, wenn es zu groß war.
Ist jetzt ja, übrigens ja wieder Trend gerade.
Aber als ich dich kennengelernt habe, war ein bisschen später über den Leo.
Dann, genau.
Da,
großartiger also Sprüher an der Stelle.
Kenn ich dich
nicht. Nee, hatte ich nicht an. Hatte ich nie an. Ja. Also ich habe schon immer Schlaghosen an, weil ich so massive O-Beine habe durch den Sport, sage ich immer. Aber ich bin dabei geblieben. tatsächlich.
Ja, der Leo, genau, der hat da auch immer, der war beim Sprühen dabei, beim Skaten am Rande, glaube ich.
Der kam dann so spätere Generation mit seinen Jungs tatsächlich und ist aber aufgefallen, weil er sehr eigenen, krassen Style damals abgeliefert hatte. Und eigentlich auf eine ganz andere Art in die ganze Gang so reinkam. Der kam ja gar nicht so aus diesem Hip-Hop und war da gar nicht so down mit den allen. Und das kam über eine ganz andere Baustelle und die aber großartig nachher war, wie es rausgestellt hat. So. Und da kann ich erinnere ich mich gern, er hat mir meinen Geburtstagszug gemacht. Das kann ich ja jetzt nach 25 Jahren sagen, ist ja verjährt alles. Und da habe ich mich so dermaßen gefreut, dass er das Ding gerockt hat und da haben sie ihn erwischt, ja. Und er hat dich gehalten und das schätze ich bis heute einfach. Und das ist auch Heilbronn, dass die Leute einfach füreinander eingestanden sind und sich nicht verpetzt haben. Mhm. Auch an der Stelle so genau diese Dinge schätze ich auch in Heilbronn. Mhm. Ja. Props Leo, geiler Typ.
Ich habe Leo sein Vater als Kunstlehrer gehabt. Nur mal, möchte ich mal nebenbei.
Und der war Watchman.
Ja, ich war Watchman. Ich habe es dem Peter vorher erzählt, dieses How Fat Can You Get da in Neckargatter, da ist ja. Das Papa schmierig gestanden.
Ja. So gut.
Das weiß ich gar nicht. Nee.
So gut.
Leo habe ich auch mal irgendwo getroffen. Ich war
bei euch in Mainz. Ne?
Du warst genau, wir waren dann in Mainz später, haben da Mainz zerlegt. War auch großartig, gibt es auch nette Geschichten.
Und vor allem gab es noch diesen großen Schlachthof in Wiesbaden.
Genau, wo die ganzen Meeting of Styles waren. Ja, ja, das war natürlich dann das Next Level so.
Feuerwasser. Hast du das noch? Eine andere Geschichte.
Andere Geschichte, nee.
Ja, jetzt möchte ich schon wissen.
Nee. Ich weiß nicht mehr. Ich hab's verdrängt.
Mit piep, piep.
Aus piep, piep, ungenau. Piep, auch raus, piep.
Aber irgendwie so anderthalb Liter PET-Flasche selbst gemischt, das war zwei Minuten später irgendwie weg.
Schliwowitz und Schnickschnack war da alles drin. Boah, ja, krass. Weil ich hatte immer Schliwow so von der Familie so. Und das war, es hat jeden ausgenockt einfach.
Oh, bei den Skatern kam irgendwann mal dieses Trichtertrinken.
Ja, aber da war ich raus.
Das war auch echt übelst Zeug.
Ja, da kann ich auch von dir immer noch. Kann ich.
Nee.
Da gab es dann die Laubezeit auch in Heilbronn, wo wir dann da abgehangen sind, ja. Laube war ich noch. Ja, der war da viel in der Laube. Da musste ich schon am Eingang rein. Wo ist der Püttlik? Der am lautesten rumschreit.
Nein, so war das nicht. Komm, ich war immer sehr zurückhaltend.
Ja. Und wieso hast du immer geblutet am Kopf?
Das war, weil es gab ein Skate-Video, das hieß Whisky. Und man hat ja sich früher immer Skate-Videos gekauft als VHS-Kassette. Mhm. Und dann hat man die Sachen, das habe ich von jung auf gelernt, nachgemacht beim Skaten. Und das wurde dann aber auch immer partylastiger. Und dieses Whisky-Video, das war eigentlich nur Party machen, da ging es gar nicht um Skaten.
Nee.
Und da haben die sich echt die Flaschen am Kopf zerhauen. Ja. Und,
muss man halt nachmachen.
Das muss man halt einfach irgendwie auch mal ausprobiert haben. Ja. Ja. Aber es ist nichts zurückgeblieben. Bin ich auch ganz froh. Ich glaube, heute verstehe ich das auch nicht mehr so ganz, was man da so alles getrieben hat früher.
War eine lustige Zeit.
Was mich sehr geprägt hat da in Heilbronn, wie gesagt, ein bisschen jünger als ihr, ein bisschen später dazu, aber so, ich glaube, spätestens 93, wenn nicht 92, war mein erster Om-Besuch. Mhm. Also mit 14. Und die Zeit hat mich sehr geprägt, was so. Okay, das ist pures Feiern, das ist sozusagen die Benchmark. Mhm. Alles, was drunter ist, ist I don't like so.
Ja, ist vorbei.
Du warst nicht so viel da, aber du hast die Partys, glaube ich, schon
auch. Ich war da dabei.
Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich habe es auch vorher gesagt, sag's immer wieder, weil das für mich so eine Bestätigung ist. 2021 hat DJ Hell ein Interview gegeben, ein neues Album mit Jonathan Mese im Magazin der Stuttgarter Zeitung.
Ja.
Und in dem Interview wurde er gefragt, was war denn deine beste Nacht deines Lebens so in deiner DJ? Und er sagt, ich weiß nicht, wie der Laden hieß, in Heilbronn, irgendein illegaler Keller.
Und unten drin.
Ich habe die Leute nicht gesehen, nur gefühlt. 500 Leute in einem 200-Mann-Laden. So.
Ja.
Und so habe ich Party machen gelernt.
Ja.
Ne? Also Party hat so auszusehen sozusagen. Genau. Und die Musik hat so zu sein, etc. pp. Und das hat mich durchgeprägt, auch was meinen Anspruch angeht. Auch, dass ich mich dann manchmal nicht hab locker machen können, weil mir die Musik nicht gut genug war, ja, oder was auch immer, im Club,
richtig,
wo man weggeht zum Feiern.
Richtig, weil wir haben schon, und auch da wieder, ob das Hip-Hop war oder ob das nachher das Techno, Breakbeats war ja auch bei uns groß, all diese Dinge, wir haben das ja, also da war immer einer aus London mit neuen Platten da, so, ja, Lars oder sonst jemand. Oder wenn wir beim Sprühen waren, hast du denen halt dann die Platten mitgebracht. So, das war immer ein Austausch und wir hatten im OM zum einen die mega geilsten Hip-Hop-Partys, außen kommt man sprühen oder Jams dann und oder halt Techno-Partys. Und das weiß ich noch mit ihren weißen Handschuhen und so. Und wo gab es das? Also, das war so irre neu erstmal. Und dann bist du wusstest ja, Frankfurt, Dorian Gray, ja, konntest du noch fahren. Das gab es zu dem Zeitpunkt schon länger als das OM. Aber sonst auf keiner Achse gab es irgendwas. Und da war das OM halt so unglaublich fortschrittlich mit seinem Sound. Mit,
ja, den auch Menschen, regelmäßig Frankfurter Kennzeichen da, die zum Feiern nach
Heilbronn gefahren sind. Genau, es gab halt einfach nichts, ja, anderes, ja, nichts Vergleichbares in ganz Deutschland. Also
bisschen war, Milk in Mannheim.
Ja, aber so es kam später. Das kam aber später, und zwar Breakbeats. Da war es Breakbeats Hochburg dann später, so habe ich es empfunden.
Mhm. War aber nicht, war nicht in Stuttgart
auch. Ost war Stuttgart, war aber auch, ich glaube, entweder war ich dann später dabei, ja, aber es gab es vom Techno her auch in Stuttgart, richtig. Aber ich glaube auch nicht zur gleichen Zeit, als es OM aufgemacht hat. Das behaupte ich jetzt einfach.
Aufgemacht.
Ja, also ich glaube, das OS nicht. Müsste ich jetzt meine Stuttgarter Boys mal fragen. Mhm. Aber da waren wir natürlich dann später auch. Aber das OM hat alles für mich immer noch, also außer Frage einfach. Mhm. Wie gesagt, was für Leute da drin waren. Ich weiß noch, die Mädels damals, wo ich dachte, Junge, was ist denn passiert? Habe ich irgendwas verpasst? So, ja? Die waren alle so sexy und so anders einfach. Das war in dem Alter schon was Neues. Mhm. Und das ist genau das, was du dann sagst, jetzt gehst du mal in eine andere Stadt auf eine Party und alle feiern es und denkst so, geht's mal los? Oder?
Ja, ja.
Oder was ist da so? Ja, ja, und das ist dann auch wieder dieses, man hat halt dann schon viel erlebt gehabt, bis du dann eigentlich in die Welt raus bist, aus Heilbronn. Und das hat schon geprägt, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist auch unser Anspruch, den wir bis heute auch in vielen Facetten alle halten. Ja. Also jeder versucht irgendwie noch immer sein Ding auf einem ganz hohen Level zu machen. Ja. Mhm.
Und ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so möglich in so einer kleinen Mittelstadt, dass da sowas entsteht. Es war alles neu, das war noch nicht alt. Ne? Man konnte es komplett für sich entdecken und in Beschlag nehmen, ja, und kneten und formen, wie man es wollte. Und dann gab es einfach auch größere Städte, wo viel weniger los war als hier, weil da dann halt nicht die Rebellen sich auf der Rosenau oder welche Schule auch immer getroffen haben.
Da gab es keine Community, ja.
Und einen in der Kaserne hatten noch irgendwie, der mit dazugehört hat.
Da habe ich auch einen gehabt, genau. Ein Ami, der, mit dem bin ich dann auch immer Skateboard gefahren, und dann hat er gemeint, hey, brauchst du irgendwie ein paar Nike-Schuhe? Komm, ich hole die raus, die kosten nicht viel, wenn ich die kaufe und
Bearix, so. Ja.
Und dann hatten die doch auch die Rampe in den Kasernen drin.
Das war ja, da kamst du aber immer nur rein mit einem halt.
So, ja, genau. Ja. Und ich habe da auch so eine ganze Gruppe gekannt, aber mit einem war ich halt richtig befreundet. Und der hat mich dann immer, ich habe dann auch mega Schiss gehabt, da reinzugehen. Und der immer, nee, lauf hinter mir her, ich klär das.
Ja, es war halt klar, da waren die Amis noch bei uns stationiert, richtig. Ja, genau, ja. Die sind noch durch die Stadt gejoggt und immer morgens geschrien. Ja,
da, wo der Obi jetzt ist.
An den LKWs vorbei, immer Peace-Zeichen den Jungs.
Ja, gab es bei uns ganz viele noch, ja, richtig.
Ja, ja, aber was ich sagen wollte, so, hier waren die richtigen Leute irgendwie zusammen, ja, und dann ging da was, und da war, also, was weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber so ein Karlsruhe oder so, da kannst du halt so vergessen im Vergleich dazu, ne, ist aber 2,5-mal so groß gewesen. Oder daher dann auch, ja, vielleicht Berliner auf Augenhöhe, der Rest darunter. Und das geht, glaube ich, heute nicht mehr, weil sich alles so in die Zentren, so Berlin, München, hier dann Stuttgart, oben Hamburg, Köln, Leipzig, ja, im Osten und so die kleineren Städte.
Ich glaube aber auch nicht,
die Leute schneller ab auch vielleicht.
Dass sich so viel verschiedene Sachen zusammen vermischt haben wie bei uns.
Genau.
Ich glaube, es war echt was Besonderes, weil so kenne ich es aus anderen Städten einfach nicht, und ich glaube auch bis heute einfach nicht. Ich meine, Skateboardfahren ist in Stuttgart nach wie vor große,
ja, ja,
und ich feiere das, weil es echt eine coole Community.
Die, ja, ich kenne die ja auch da alle, ja, die da.
Das, also ich liebe es einfach.
Der, ja, Frank, Thorsten Frank, mit dem habe ich letztens ewig telefoniert, der ist ja jetzt bei Es war witzig, der war auch an der Ostsee, dann habe ich geschrieben mit ihm und dann mitten in der Nacht haben wir um 12 Uhr angefangen zu telefonieren, ging bis 4 Uhr morgens, ja. Mhm, okay. Und dann haben wir da am Telefon, ich im Wohnmobil auf Fehmarn gelegen, ja. Und dann haben wir uns ausgetauscht, was das eigentlich für coole Zeiten waren und da unter der Brücke in Esslingen und so. Und die sind nachher da, der ist jetzt, glaube ich, bei Adidas, macht der Tourmanagement, macht ganz viel Videogeschichten und kennt alle großen Skater. Gonzales, was weiß ich was, wie die da alle heißen. Ja, Hosoi und was weiß ich was, ja, Jeremy Ray. Geil. Also die alten richtigen Skater, Ray, wo wir Barbie früher angehimmelt haben, ja, die kennt er alle. Die kennt er alle. Das ist schon auch cool. Also der ist auch dem Ganzen treu geblieben. Und echt Chapeau, was der da aufgebaut hat in Stuttgart zwischenzeitlich. Also das ist, glaube ich, vieles ist ihm zu verdanken da.
Cool. Also da, wie gesagt, da ist echt so. Aber wieder zurück, die vermischen sich nicht.
Mhm. Genau.
Ja. Die vermischen sich nicht. Das ist eine Party so, ja. Und die anderen machen ihr eigenes Ding so. Und ich glaube, das
auch die
war Skater, vielleicht unser Glück.
Auch die Skater in Stuttgart, das waren immer kleine Gruppen. Mhm. Da kam ich aus Böblingen, dann waren wir da. Aber die waren so anonym, ja, die sind dann immer, da haben sich mal irgendwie getroffen, immer so grüppchenmäßig, aber das war nicht so ein ganzer Haufen Jugendliche und jeder macht was anderes und trotzdem haben die zusammengehalten. Das war schon richtig besonders in Heilbronn, fand ich auch.
Das finde ich schon.
Und so war dann auch die Außenwahrnehmung von
den Heilbronnern und auf die Heilbronner. Weil es einfach so für uns halt selbstverständlich war. Aber ist gar nicht blöd gemeint oder irgendwie arrogant so. Vielleicht ein bisschen, aber
ja,
aber halt mit gutem Grund. Retarded Youth, Mann, das spricht für sich.
Da ja, hast du nichts mehr, und der Kannibale, ne?
Da hast du nichts mehr dazu sagen müssen, so, ja. So, okay, jetzt mach mal Platz jetzt.
Ja. Später kam ja dann das Snowboardfahren noch dazu.
Ja, richtig. Und da waren die Ausfahrten dann immer.
Die Büschel-Ausfahrten, ne?
Genau.
Ja, vom Jürgen Dörr war das,
oder? Genau, und Hanno, richtig. Und
Jürgen Dörr, ja. Und ich habe ohne Scheiß, was gestern oder vorgestern sehe ich einen Post vom Hanno, der gerade irgendeine Immobilie, große Luxusimmobilie auf den Bahamas entwickelt.
Nee, oder?
Ja,
dann fahren wir dahin.
Ja, das Nächste war ja, ich stehe am
Alpen. So ein Bahama oder was? USA, bla, Immobilienentwickler, yeah. Geschäftsführer.
Ich habe auch eine geile Story zum Hanno. War am Arlberg, war ich Skifahren, fahre da an die Tanke, muss tanken, stehe an der Tanke an und denke so, was für ein Horst ist da vorne mit seinem Porsche. Und dann dreht der Typ sich rum und dann steht der Hanno nach, ich weiß nicht wie viele Jahren von mir, an der Tankstelle am Arlberg. Und er gleich, ey geil, komm, geh mal einen Kaffee trinken. Und dann haben wir echt nochmal ein Wochenende zusammen im Hotel in St. Anton gemacht. Das war auch sehr feuchtfröhlich. Und irgendwie ist das halt auch so eine nette, wenn man sich von früher so lange kennt und so, das ist einfach
immer cool. Du bist sofort wieder, da gibt es irgendwie, man hat halt eine Beziehung so, ja. Das ist irgendwie immer sofort fein und gibt es keinen Vorwurf, sondern einfach geil, jetzt wir nutzen die Zeit. Das ist echt schön.
Und wie ging es dann weiter so, ne? Mitte der 90er, das OM musste schließen, so Presse ist so langsam ausgefadet, sei es wegen Beziehungen oder irgendeine Lehre etc. pp. Wie ging es dann da bei euch? Ich glaube, du bist recht früh nach Mainz dann.
Ich musste irgendwann die Kurve für mich kriegen. So, also ganz ehrlich ausgesprochen, es war alles dann auch tatsächlich sehr viel und sehr intensiv alles. Und ich wollte dann raus aus der Stadt tatsächlich, weil ich gemerkt habe, wenn ich da jetzt länger bleibe, weiß ich nicht, wo das hinführt. Ja. Und ich bin dann nach Mainz gezogen, habe dann...
Wie kam es zu Mainz?
Das hat die Freundin entschieden, wo sie zum Studieren hingefahren ist. Und habe gesagt, du, ich komme da einfach mal mit. Und dann war ich in Mainz, habe es über Skateboardfahren auch wieder, also die besten Freunde kennengelernt, die ich auch jetzt immer noch pflege, die Freundschaften, weil einfach Brettschnappen, ja, du kennst niemanden in der Stadt, gucken, was passiert. Und so habe ich halt auch wieder echt tolle Menschen kennengelernt. Später kam dann Leo nach, Katrin kam nach, also noch ein paar Leute aus Heilbronn und dann hatten wir auch schon wieder unsere eigene Gang dort, ja.
Ist der Kai Hauser da nicht auch?
War in Wiesbaden eine Zeit, aber erst später.
Später, den habe ich nicht mehr gesehen. Der
Mac war in Mainz.
Der Mark, richtig, genau. Der war auch noch mit. Der war der Freund von Katrin zu der Zeit noch.
Dann eine Iris, glaube ich.
Iris, richtig, schwarzhaarige Iris. Genau. Habe ich erst in Mainz kennengelernt.
Ja, ich auch. Katrin Armbruster
genau, war dort. Richtig.
Dann bei mir ist der Micha zum Magic, zum Studieren nach Wiesbaden.
Okay, da war ich schon wieder weg wahrscheinlich.
Und da aber auch so ein paar Heilbronner auf dem Haufen und es waren immer die wildesten im Laden. Ob es im Schlachthof war, ob im ganzen Haus irgendwie eine Party geschmissen wurde.
War immer laut.
Also ich habe auch noch eine Sache, muss ich noch anmerken, zu den Rampen da in Flein. Ja. Ich wollte mich unbedingt nochmal bedanken. Ich glaube, das war die Firma Bofrost oder Eismann, die ihre Eiswegen dort stehen hatten.
Bofrost?
Und die uns versorgt haben.
Ohne es zu wissen.
Ohne es zu wissen, genau. Also es war wirklich, das war ein Highlight jedes Mal im Sommer.
Stimmt, und dann immer Feuer gemacht. Aber wir hatten auch, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, wir hatten dort eine Jump Ramp gebaut und haben die mit dem Stadtbus an Press gefahren, weil wir wollten auch mal an Press. Die vier Treppen waren dann irgendwie zu lasch.
Das weiß ich
auch. Und dann haben wir eine Mini-Ramp in den Bus reingeschleppt und der hat nichts gesagt. Der wusste dann gleich, okay, guck dir die Typen an, so, lass einfach gut sein. Und wir waren ja anständig. Hat er die zum Press gefahren, ja, wir haben das da aufgebaut. Das
war eine Hammer-Session, da kann ich mich heute noch dran
erinnern. Und haben dann über die Treppen, über diese Ramp, die Tricks rausgehauen. Ja. Also das war unvergesslich so bis heute, weil einfach dieser Flair, dieser Flavor, so
warm,
das Ding zu bauen. Draußen,
ja, weiß ich noch, wir sind da
und nachts, 10, 15 Leute so in diesen Bus, diese Rampe rein, dort aufgebaut und es war uns alles egal.
Der hat den Pappe kennengelernt, das weiß ich noch. Da war ich völlig beeindruckt, dass der
das erste Mal
gesehen hat,
dass
die Wheelies machen, ne? Front-Wheelies, also Front so Wheelies. Auf der Vorderachse Wheelie machen und nicht so krass, hat der eine Brettkontrolle und so. Und ich wollte mir das natürlich damals, da war mir ehrgeizig dann, ja, und das konnte ich mir natürlich nicht.
Da der hat geile erst gezogen im Überall. Ja. Der war immer so sehr stylischer Fahrer, so, ja. Also hat immer schön Körper betont. Also der ist sehr gut gefahren.
Ich hatte am Anfang so meinen eigenen Style, weiß nicht, ob mich noch dran erinnern kannst. Ich habe meine Jeans bemalt zur Belustigung aller anderen. Ja, genau. Fand ich voll gut, das war
also so ein bisschen. Da, ich wollte es gerade nicht sagen, Ich dachte, okay, halt die Schnauze, jetzt komm, aber der war halt noch von, weißt du, da kam mal ein bisschen von außerhalb.
Ja,
ja. So aber er hat es halt weggemacht über sein, wie er gefahren ist, ja. Da gab es halt nichts einfach. Das ist ja okay, aber hey, einfach geiler Typ.
Zum Schluss sind alle mit angemalten Hosen
gelaufen. Ja, wir hatten die Streifen uns hier reinnähen lassen von den Müttern und dann halt mit dem ganzen Graffiti noch. Da habe ich auch noch die ganzen Bilder her. So Graffiti-Hosen und ach Gott, ach Gott.
Und die Rampe, habt ihr die mit dem Stadtbus auch wieder zurück nach Flein?
Nö, oder? Kann ich mich nicht erinnern, was mit da passiert ist.
Ich weiß, wo was wir gemacht haben, ja.
Was war?
Gab es dann irgendwie so ein bisschen Ärger und dann sind wir da, da kann man doch hochlaufen zum Palm Richtung Kaufhof und dann war links ging es rein in so einen Park, also unter dem Haus durch, so eine Einfahrt und dahinter war so eine kleine Fläche und da haben wir die deponiert. Also da war die deponiert, ich war da noch wochenlang Skateboardfahrer.
Echt? Siehst, das wusste ich nicht mehr. Aber dieser Tag, hey, der war unvergesslich. Ja.
Aber bei dir waren wir in Mainz, dann bist du weg aus Heilbronn, bist da nach Mainz.
Ich war dann 4 Jahre in Mainz, ja. Mhm. Und hab da mit dem Leo auch eine schöne Zeit verbracht. Mhm. Also klar, mit den anderen natürlich auch, aber mit ihm, dann wieder, da war es Malen dann auch im Vordergrund. Und wir haben da echt schön lackiert, muss ich sagen. Es war herrlich. Mhm. Das war eine tolle Zeit. Da konntest du echt noch fast ungestört Züge malen zu der Zeit. Da gab es noch ein paar andere Crews, die so Locals waren. Aber du hast halt gewartet, bis die fertig waren, konntest du zugucken. Und dann bist halt du rein und hast halt dann anschließend gemalt. Mhm. Also das war, da haben wir schon viel Blödsinn gemacht. Aber Feierei war für den Arsch, gab es da nicht. Alles, was die dann Clubs hatten und Sachen, war alles super langweilig. Mhm. So wie du es auch beschrieben hast. Einfach hat nicht gefetzt.
Ja. Also man hat auch, das fand ich auch extrem, man hat über Skaten so viele Leute kennengelernt und dann war es aber echt so, manche sind dann auf einmal nicht mehr am Spot erschienen zum Skaten und dann hast du von ein paar gehört, die sind dann auch abgedriftet und so und sind dann nicht mehr aufgetaucht und sind auch teilweise, glaube ich, nicht so gut geendet. Ja, das war,
gab es ein paar
Schicksale dabei auch
bei der Mission Thema. Stimmt, ja, das stimmt.
Muss man, darf man auch nicht einfach so. Ich bin ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen
die Erziehung und wo so hat man was gemacht. Die haben vielleicht nicht so eine Ansage von
ihrem Vater bekommen. Kann sein, ja. Also,
die dann vielleicht auch hilft, um das letzte Stückchen, das man nicht überschreiten sollte, auch nicht zu überschreiten, sondern immer.
Es war auch egal. Das war ja das Coole, war ja, egal wer, da war jeder da. Und dann war ich auch mal bei dem einen oder anderen zu Hause. Ja. Da gab es so ein paar Ärzte-Söhne, die Skateboard gefahren sind, aber du warst auch manchmal, war ich beim Menschen zu Hause, bei den Jungs da zu Hause, wo ich mir so gedacht habe, wow, krass, ich lebe doch schon ganz schön anders und wohlbehütet. Mhm. Die haben gar nicht die Voraussetzungen, wie ich sie habe. Ja, das war mir da auch schon klar. Und das war, glaube ich, auch wichtig zu wissen.
Ja, weil eben alle Schichten war ja da dabei, waren da dabei. Ja, da gab es ja nicht kein Auswählen, so du oder du, sondern wer gefahren ist und Bock hatte, war halt mit dabei. Und das war das Schöne dran.
Ja, ja.
Klar, das kam dann erst hinterher, dass du mal einen Einblick hattest, wie lebt tatsächlich auch jemand.
Ja.
Und in Mainz hast du aber noch einen normalen Job gehabt, oder?
Ich habe Zivildienst gemacht und ich wollte eigentlich auch bloß Zivildienst machen und bin dann da aber noch geblieben, hatte ja vorher meine Lehre gemacht und habe dann da angefangen zu arbeiten, bin da jetzt noch 3 Jahre dann so, habe da noch 3 Jahre verbracht, hatte dann aber auch keinen Bock mehr. Mhm. Als man dann einfach da, es war einfach gut, du konntest nach Frankfurt fahren, Wiesbaden, aber unterm Strich war das dann alles so, wollte nicht mehr. Dann habe ich mir überlegt, nach Hamburg oder nach Stuttgart und der Familie geschuldet bin ich dann nach Stuttgart gezogen und da lebe ich bis heute noch.
Und in Mainz hast du erzählt, einen Job gehabt?
Einen Job gehabt, ja.
Du bist jetzt aber seit 30 Jahren, hast du erzählt, ganz am Anfang, bildender Künstler. In meiner Wahrnehmung hat das in Stuttgart zumindest Fahrt aufgenommen.
Nein, es war irgendwann eine Entscheidung. Ich habe es immer nebenher gemacht, also neben dem Job, neben meinem ganz normalen Leben sozusagen, habe ich immer versucht, das mir beizubehalten oder das weiter zu forcieren. Aber habe gemerkt, entweder wirst du irgendwann Profi oder du musst es halt einfach lassen. Und dann habe ich gesagt, Stuttgart. Dann habe ich Mediengestalt auch noch gelernt in Stuttgart erstmal. Und habe mir dann danach ein Studio gesucht. Das war das erste, wo ich dann wirklich 2006 gesagt habe, jetzt all in. Da ist auch mein Sohn geboren worden. Es war vielleicht dann so ungünstig erstmal alles zusammen in so einem Moment, ja, mit Kindern. Aber ich habe es bis heute nicht bereut. Es war der richtige Weg und habe mich dann da versucht, habe dann auch aufgehört mit Graffiti. Also das klassische Graffiti, schreibt der Name und so. Und einfach wollte Studio haben und wollte einfach sehen, was kann ich entwickeln. Und habe dann auch nichts anderes mehr gemacht.
Und wie fuchst man sich dann rein in so einen Markt, in so eine Szene, dass man wahrgenommen wird? Also weil nicht alle, die gutes Zeug machen, werden ja auch wahrgenommen.
Richtig.
So.
Richtig. Ich glaube, da habe ich auch schon immer ein bisschen Glück gehabt. Ich habe da mal wieder jemanden kennengelernt, der jemanden kennt. Und es war ein Sammler aus München, der fand meine Sachen so gut, dass er mich 2008 direkt nach Miami geschickt hat, zu Art Basel. Also das war zu der Zeit schon, da war Wynwood Art, sowas jetzt jeder kennt mittlerweile, was so weltweit bekannteste Street Art, Graffiti-Galerie ist, darstellt, waren wir halt auch, da sind ein paar Leute aus Deutschland eingeladen worden von dem. Wir hatten da eine Bude und wir mussten einfach nur abliefern. Und ab da habe ich Bilder verkauft. Das war so Mini-Ritterschlag, ja, kommst zurück nach Stuttgart und alles so, oh, guck mal, der Art Basel und so, und den kennt man gar nicht so wirklich, außer aus dem Graffiti, hat sich aber zurückgezogen und auf einmal macht er Kunst so, ja, was immer noch vielleicht übertrieben war, aber auf einmal war so, hey, Künstler. Und ab da hat es funktioniert.
Toi.
Ja, es gibt, hat nicht aufgehört, Gott sei Dank, gut, Corona, aber ist ein anderes Thema, ich glaube, es hat für uns alle irgendwie was hinterlassen. Jetzt für Künstler, ob das Musik oder sonst was darstellt, glaube ich mehr, als wenn du einen Job hattest. Ja, das konntest du dann wahrscheinlich immer noch remote von zu Hause irgendwie lösen, aber halt jetzt in dem Fall keine Ausstellung, keine Galeriebesuche, all diese Dinge. Ich glaube, es hat uns schon sehr gebeutelt, die ganze Szenerie so. Ja. Und da sind auch viele, haben es nicht geschafft. Und das finde ich auch sehr traurig. Also wirklich, da, weil Kunst, Kultur, das ist für mich Gesellschafts-, also ganz wichtig einfach, ohne das funktioniert unser System irgendwie nicht. Ja. Und das dann. Aber da wird es zu politisch große Firmen dann immer wieder noch mal mehr Geld kriegen vom Staat. Da werde ich dann auch sauer. Und das ist dann aber, was man als Künstler auch tatsächlich machen kann. Man kann ja auch einen Protest da dagegen steuern. Und das haben viele Künstler auch gemacht, anonym dann einfach noch mal neue Sachen entwickelt und es dann einfach zur Sprache gebracht. Und das fand ich auch großartig, dass die Leute sich bewegen. Das ist was du als Künstler halt einfach tun kannst. Also ein Fußballspieler kann jetzt nicht irgendwie sein T-Shirt, ich glaube, da gibt es mehr blöde Wahrnehmung nachher.
Und was glaubst du, warum hast du es durch die Corona-Zeit geschafft als Künstler?
Weil ich ein fleißiger Mensch bin. Nein, gar nicht. Spaß. Weil ich tatsächlich das Glück hatte, viele Sammler auch zu kennen und die dann gesagt haben, Marc, kann ich dich irgendwie unterstützen? Können wir was kaufen? Und so kam ich da mehr oder weniger durch einfach. Ja. Und das hat mir schon den Arsch gerettet. Auch, dass ich wirklich so ein großes Netzwerk auch schon immer gehabt habe. Aber auch aus Heilbronn, also aus dieser Zeit, da hat es angefangen mit Netzwerken, weil eben da waren so viele verschiedene Menschen auf einmal zusammen.
Also ich wollte auch sagen, ne, was Oviedo vorher erzählt habt oder ihr jetzt, also ne, diese Street-Uni, die ich auch so, und dann halt kurz Kurs-Networking.
Ja.
Du musstest ja connecten, um, was weiß ich, Oviedo oft nach Heidelberg gefahren, ja, und da dann irgendwelche Torches, ja, Stiebers etc. kennengelernt und da connected. Ihr könnt jetzt nach Hamburg oder irgendwo hinfahren und dann trifft man da halt einfach jemand, ja, oder kennt da jemand. Ja. Und waren jetzt auch alles da, gerade die Pressleute, da hat es jetzt nicht an Selbstvertrauen grundsätzlich gemangelt und du hast deinen Respekt aufgrund, was du da machst, auch bekommen. So, ja. Dann wächst es auch so, ne? Und dann lernst du vielleicht auch, dich zu verkaufen, also ja, deine, dein Angebot, das, ja, du anzubieten hast. So.
Voll, auch ich meine, egal was wir gemacht haben, du jetzt in Kunst oder ich dann später.
Das ist ein richtig auch, wie du wichtiger, den Verein, ne, hochgezogen hast, Trail Surfers.
Ja, eben super erfolgreich dann.
Ja, ja. Ja, und aber auch so grassroot-mäßig an die Themen ranzugehen und das von Grund auf zu wissen, wie mache ich das und wie gehe ich daran. Und das war natürlich durch die, das hat man spielerisch gelernt, ja. Wie ich das vorhin gesagt habe, du hast ja irgendein Geländer gemacht, hast genau gewusst, wen wir sagen musst. Am Abend hat es jeder gewusst und dann, hey, was, du bist das Geländer, hast du gemacht? Voll krass, ja, und so, ja, der war gleich. Und dann hast du natürlich den Fame gehabt,
ja,
und von dem hast du gelebt. Ja. Da geht es ja nicht um, ging es ja nicht um Kohle, naja, da ging es um Fame.
Gibt's nur um Fame, Mann. Klar. Ja, 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 klar. Das hast du da ja auch schon auch krass dann weiterverfolgt. Mit deinen sportlichen Aktivitäten, die hast du ja dann auch immer zur nächsten Spitze noch getrieben, ja? So,
ja, das,
aus Heilbronn kommt. Nee, Beilstall, Entschuldigung.
Das war im Übrigen Snowboardfahren, da sind wir stehen geblieben. Mhm. Also wenn ich damals ich war in Mayrhofen, da waren dann die ganzen Österreicher, dann bin ich, die richtig guten, ja, bin ich irgendwann auf ein deutschen Event gegangen und hab mir so gedacht, oh krass. Das ist aber mal ein anderes Level. Die springen alle mal 2 Meter tiefer. Und dann war in Teilfingen, Albstadt, war immer hatten die aus Erde einen Jump gemacht und dann hat es geschneit, dann lag der Schnee drauf. Und ich war da immer Highlight-Gast, ja. Also das war ich, wenn ich da war, dann war halt auch was geboten, so nach dem Motto, ja. Und ich habe einmal einen ersten gemacht und dann habe ich mir beim zweiten Event habe ich da halt irgendwie, da sind die anderen noch normal drüber gesprungen, da habe ich schon Switch 60 ja, drüber gemacht oder 720. Da gibt es noch Videos von, mhm, ja, und da ist dann auch keiner mehr gefahren, ja. Also, die haben dann halt zugeguckt.
Da war dann ja, einfach Ruhe, so,
ne? Ja, und ja, ja. Das war schon, und da hat schon immer geheißen, okay, die Heilbronner, ja, ich bin da natürlich auch nicht allein, der Andi Wolf war noch immer meistens mit dabei, genau. Oder ja, Miriam, die, mit der habe ich jetzt immer noch auch viel zu tun, die wohnt am Arlberg. Und
wer, jemals Salzer oder?
Nee, Miriam Mostaf, kommt aus Erlenbach. Mhm. Und ja, die sehe ich fast jedes Wochenende am Arlberg. Ja. Also, ja, ist auch eine lange Freundschaft,
viele Jahre. Ich denke, das, was du sagst, es war halt immer extrem, so wie du auch gefahren bist, extrem. Und es war alles aus Heilbronn, es war extrem. So. Ja. Oviedo, Nate, ja, extreme Rapper, einfach schon immer so, boah, alle waren extrem. Es gab nicht so ein halblebiges Irgendwas. Jeder wollte immer so das Krasseste rausholen.
Das gab doch auch diese Olga Breakdancer, wie hießen die? Die waren auch voll bekannt. Irgendwie im Olga. Ja,
der Name hat auch nicht, muss ich am Sonntag die Bülent fragen vielleicht.
Ja, genau, Sonntag, ja. Bülent. Ja, der ist, ja, genau. der weiß da mehr.
Da war ich auch, da war ich dann, sind wir nochmal ins Olga gegangen, haben da zugeguckt, haben die trainiert. Wow.
Da war der Ingo auch immer mit dabei, genau, kann ich mich noch erinnern, richtig.
Da ging es auch echt zur Sache, für die Zeit damals. Ja. Wenn du dir heute anguckst, was sie machen, das ist natürlich auch. Gucke ich mir auch immer an, neben Skateboard-Videos.
Genau, das ziehe ich mir auch immer rein. Ziehe ich mir auch immer rein, wo ich denke so, Alter, sind viele Asiaten jetzt gerade so am Überholen
beim
alle?
Beim Skaten? Nee,
beim Breaken.
Ach, Breaken auch.
Beim Breaken. Okay. Ah, krass, was die da machen. Denkst du, Alter.
Das geht also, auch.
Ja, das Skaten, wenn die Tricks heute sehen, mit unserem Kickflip früher, da waren wir schon echt so weit. Aber das.
Und Graffiti?
Graffiti.
Auch so weiterentwickelt?
Finde ich schon. Also extreme Facetten, die sich entwickelt haben. Leute, die erfolgreich heute sind mit Sachen, die wären früher gar nicht denkbar gewesen. Weil es gab immer Regeln, ein Regelwerk an, was darfst du und wie musst du es machen. Und deswegen habe ich auch immer aufgehört, weil ich gesagt habe, hey, ich kann mich dem nicht weiter aussetzen. Ja, tatsächlich, ich habe gesagt, ich will da raus. Und es hat sich irgendwie im Laufe der Jahre ist aufgebrochen und es ist auch schön für Graffiti, finde ich, ja. Dass einfach so viele Bewegungen jetzt, Stilrichtungen da sind, anerkannt worden sind auch, weil es einfach auch geil ist, ja. Und finde ich schon, dass da was passiert ist. Dann kam ja aus dem Graffiti kam das Street Art, ja. Heutzutage war es erstmal verpönt halt, was ein Street Art Künstler kann nix, ja. So, machst daheim deine Dinger, schneid ein bisschen was aus, machst Stencil, Schablonen, Graffiti, so, wieder so ein bisschen Luft. Aber hat sich auch etabliert, ja. Und so kamen halt so verschiedene Bewegungen im Laufe der Zeit oder daraus resultierende Kunstwahrnehmungen. Und ich bin immer noch oder bin der Meinung, Graffiti ist eine der größten Kunstbewegungen, die wir seit den 70er haben, ja. Mhm. Die so viele Menschen einfach miteinander ins Boot holt und die das auch ausüben. Wo ich sage, es gibt keine krassere Kunstbewegung die letzten Jahrzehnte. Ja, und das
war überhaupt schon eine Kulturbewegung wie Hip-Hop. Inzwischen so jeder CEO trägt Sneaker. Mhm. In der Werbung siehst du irgendwelche Graffiti-Buchstaben oder Stencils rumhopfen.
Das wurde sehr, sehr.
Ich weiß nicht, ob aus dem DJing irgendwie da noch. Aber diese Kultur hat schon extrem viele Bereiche
geprägt
und beeinflusst. Ja. Auch die Ästhetik und so weiter. Ja.
Absolut, dass dann einfach Graffiti-Künstler irgendwann Geld gekriegt haben, um eben für eine Marke, ja, muss man es nicht aussprechen, mal keine Werbung machen, aber dafür Geld zu kriegen, ja, und die haben das dann benutzt und zum einen, klar, hast du das gemacht als Künstler, weil dadurch konntest du ja wieder ein Leben dir dadurch leisten, aber der Sellout, finde ich, heutzutage ist schon auch sehr krass, also da muss man schon sagen, komm, besinnt euch mal so ein bisschen und...
Aber hätten wir, ne, wenn man heute groß wird und sozusagen die Interessen hat, die ihr als Jugendliche hattet, etc. pp. Damals war alles neu, auch purer, auch noch nicht so verschmutzt durch 30, 40 Jahre durch einen Werbewolf etc. pp. Drehen. Mhm. Also hast du heute überhaupt die Möglichkeit, hier also so straight zu sein, wie ihr es früher wart? Oder nimmst du das überhaupt wahr, dass man das auch sein kann und das einen Wert hat?
Ich glaube, dass die, also ich kann es halt vor allen Dingen für den Sport sagen, das war halt früher so, ja, da hast du schon mal erstmal in ein Magazin kommen müssen, du hast erstmal die Kontakte haben müssen, du hast erstmal den Leumund haben müssen. Wenn du dann da was gemacht hast, dann war das richtig was wert, ja. Wenn du, ich weiß noch, wir haben dann später beim Kiten und was ich da so gemacht habe, habe das natürlich wie beim Skaten aufgebaut. Ja. Ich kannte die Skate-Videos. Wir waren die Ersten, die Kitesurf-Videos wie Skate-Videos gemacht haben, mit Fettparty drin und voll auf die Kacke hauen und so ein bisschen schmutzig, ja, nicht so alles so elegant. Nicht, ja. Das Windsurfen war immer so gerade diese, so alles so piekfein. Ja.
War Chiemsee.
Ja, genau, war Chiemsee. Das hat mich halt schon geprägt. Ja. Also diese Zeit auch, ja, und dieses, da ist ja immer Euphorie dabei, ja. Das war auch damals, als wir am Press waren, wenn sich da so Gruppen treffen und so, das hat man vielleicht damals nicht so empfunden, weil man jung war. Aber da war Euphorie dabei. Ey. Ich kann mich da, wo du das mit dem Skaten gesagt hast, mit der Jumpram, Alter, das war ein Megatag.
Das weiß ich heute noch. Ja, eben. Ja. Das bleibt dir so im Gedächtnis. Ja, ja. Oder genau, ist drin geblieben. Genau. Ja, eingebrannt das, einfach. Ja. Ja.
Und das ist aber ja bei so Sportarten, also das hast du immer wieder. Das war jetzt beim Snowboarden dann so. Das war dann richtig. Beim, was habe ich da als nächstes gemacht? Kitesurfen war so diese neue Sportart, wo die Euphorie aufkam. Dann das Mountainbiken bei uns, das war mir aber klar, dass wenn ich das damit Erfolg haben will, dann brauche ich eine Szene. Da brauche ich was dahinter, da brauche ich diese Euphorie, da brauche ich die Leute, die Bock haben mitzumachen,
die, das feiern auch so, ja,
die klar. dicht halten gegenüber Landratsamt und Gemeinden. Das haben die nämlich auch, die haben alle die haben alle Bescheid gewusst und keiner hat was gesagt. Das war der Druck, der da aufgekommen ist. Mhm. Und das war ja auch ein Stück weit in Heilbronn ein Thema, dass wir dadurch schon auch eine unausgesprochene kleine Macht hatten, so für uns. Ja, und dicht gehalten haben. Und wenn mal ein Scheiß passiert ist, hat es jeder gewusst, aber
ja, klar.
Klappe halten.
Klar, wusste jeder gleich, was irgendwas gelaufen ist. So.
Und das ist bis heute so. Also jetzt mache ich jetzt gerade Wingsurfen, bin, kann man sagen, europaweit unterwegs, ja. Das ist eine neue Sportart und zack, ist die Euphorie wieder da. Ja. Und das Prickeln, ja. Das ist halt schon super geil.
Ja, jetzt musst du ja erstmal wieder das Gefühl für Skateboard zurück.
Ja, ja Mann, jetzt musst du erstmal ein bisschen trainieren, wie dein Gamer.
Bevor du da so neue Sportarten erobern.
Irgendwann treffen wir beide aufeinander, der Marc und ich, und dann muss es halt laufen, der muss sitzen.
Dann muss es laufen, ja, dann gibt es auf jeden Fall irgendein Insta-Video.
Oh nee,
pass auf, nochmal zurück. Ich möchte heute, glaube ich, nicht aufwachsen. So, ich sehe, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 18. Und ich habe das Gefühl, da tut sich schon recht schwer. Ja? Und wenn ich das so beobachte, wie wächst er auf dem Gymnasium. Und, aber sich da so zu finden in der Schnelllebigkeit und dann in der Stadt, ich komme aus einer Gesundheit, ist ein Land, ja, so Dub-Dub-Allstein. Und ich habe es geliebt tatsächlich, weil es ging von da dann so, sage ich mal, steil nach oben. Und wir hatten die Zeit, uns zu entwickeln. Wir haben das alles so peu à peu kennengelernt. Ja? Und wenn ich sehe, was die Kids jetzt, meine Tochter ist noch ein bisschen jünger, was die alle oder was die, worin die sich zurechtfinden müssen, ich finde es ganz schwer und sich da dann auch zu konzentrieren auf vielleicht ein Ding erstmal und nicht gleich wieder vom nächsten abgelenkt zu sein und muss ich jetzt auch noch probieren, das machen gerade die. Also, ich möchte es echt, also ich finde, die haben es echt schwer, die Kids gerade, ja.
Auch die Bildgewalt und bei Insta und den ganzen
alles Medien. Alles immer verfügbar.
Klar, rund um die Uhr. Du kannst ja, wenn du was wissen willst, guckst du, kannst jetzt wissen, was in China fällt ein Sack um, wie schwer war der.
Und ich glaube, das hält dich aber auch viel inaktiver, als wir damals waren. So, ne? Weil irgendwas Spannendes oder Lustiges kannst du dir halt jetzt sofort hier auf dem Bildschirm ziehen und ratzfatz sind 2 Stunden weg.
Verblödes.
Früher 3 Knöpfe am Fernseher, alles langweilig und scheiße. Wenn du zu Hause bleibst, musst du irgendwie spülen helfen oder irgendeinen Scheiß machen.
Ja.
Outside.
Ja, you
go.
Ja, genau. Möglichst weit weg.
Ja, und dann wirst halt kreativ, so, dann baust halt eine Rampe oder auch mal einen Scheiß oder was auch immer, aber du machst was und probierst es selber aus, dann siehst du, wofür gibt es Erziehungsschelle, für wen und wofür nicht. Genau. Ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung? Ich habe ja auch so das Gefühl, die Kids hängen gar nicht mehr draußen
auch ihrem nicht.
Straßenblock ab.
Ja, ja.
Ich sehe die nicht bei da, wo ich wohne. Da wohnen echt viele Kinder. Mhm. Zu unserer Zeit, nachmittags, immer alle draußen.
Da waren alle draußen, klar. Mhm. Also, das war nach der Schule, hast du gegessen so und dann ging es aber auch schon los. Jetzt gut, einer hat jetzt Sport oder sonst was gemacht. Aber auch da warst du draußen und dann hast du dich danach halt getroffen, bis es dunkel wurde, nichts mehr ging so. Und dann bist du tot ins Bett gefallen, kann ich mich erinnern, nach dem Skaten immer, ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich bin oftmals mit dem Bus um 11 Uhr, letzter Bus nach Haus gefahren. Mhm. Bin nach Hause gekommen, da habe ich mir noch eine Flasche Sprudel reingezimmert und dann war vorbei, da ging gar nichts
mehr. Da ging nichts mehr, einfach wirklich so erschöpft und halt so glücklich K.O. Mhm.
Ja, ja.
Ja, mit irgendeinem Trick im Kopf noch so eingeschlafen. So, das sind meine Gedanken noch zu der Zeit oder einfach sich dann nicht irgendwie ein Video angeguckt, ja, sondern den Trick mir halt im Kopf so lange vorgestellt, bis ich halt gestanden habe. Mhm. Heute guckst du ein Video an, kannst du von allen 360 Grad, wie musst du es machen? Gab es ja alles nicht, ja.
Und also ich finde es auch schwierig, dieses Thema, gerade wenn es auch um Sport geht, Alter, dieses Level an, das irgendwie hat man früher gesagt, oh geil, Red Bull, da ist schon wieder einer, voll krass, ja. Aber heutzutage, das ist ja auch schon wieder tot, weil es geht nicht mehr härter. Mhm. Und die bringen sich tatsächlich um.
Ja.
Und ist das erstrebenswert? Ja. Ja, und das ist dann auch oft so, dass das natürlich eine Zeit lang gut funktioniert, ja, aber wenn man sportliche Themen macht, vielleicht auch nochmal anders als Kunst, dann ist das irgendwann mal, ist das vorbei. Mhm. Und was machen die Leute dann eigentlich? Ja, also ich kenne etliche Skater, die ich kennengelernt habe, auch in Amerika drüben, die sind fertig, die leben mit Schmerzmitteln übelster Sorte, dass sie überhaupt noch einigermaßen gerade laufen können. Mhm. Ja, und das kann ja doch nicht das Ziel sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch durch schon wieder, das ist alles noch höher, noch weiter.
Das ist extrem, das ist vorbei. Ja. Also ich hoffe, es ist vorbei, weil dass du einfach die Grenzen kennengelernt hast, irgendwie also für dich selber. Ja. Und da es nicht ums Video geht, ich muss noch krasser performen.
Ja, ich meine, ist ja auch so ein Industrieding. Ne? Also jeder träumt davon, als Kind mal Profi zu sein, Profisportler oder sonst irgendwas. Und gut.
Ich habe letztens gehört, Männer träumen das bis ins hohe Alter.
Weißt du, das Schlimmste?
Profiathleten in sich haben.
Den Traum habe ich nicht. Den habe ich mir zum Glück erfüllt.
So.
Ja.
Ich auch.
Ich denke auch noch, wenn ich dann nochmal so ein bisschen anfange zu trainieren.
Ja, nee. Ja, irgendwie geht es Feldarm aber schon so. Ja, ja. Weil du halt aber auch weißt, ja, oder mit welchem Gefühl es verbunden ist, diesen Spaß zu haben, finde ich. So, und das geht einfach ja auch nicht weg. So, ich stehe aufs Board und denke, ja, geil, grinsen, fahr.
Aber Profi sein ist ja schon nochmal.
Ja, das ist
mit anderen Themen verbunden.
Ja, aber ich sag nur in der Vorstellung, du weißt ja als Kind auch nicht, was das alles bedeutet, Profi zu sein, nicht, außer vielleicht oft das Zeug machen, was mir Spaß macht. Aber ja, den Satz habe ich letztens gehört und so ein bisschen Wahrheit ist drin.
Cool.
Ich wollte zu deiner Kunst nochmal zurückkommen. Wie würdest du denn beschreiben, was du machst für Leute, die das noch nicht gesehen haben? Also ich stelle auch den Link zu deiner Homepage nachher in die Show
Notes und so weiter. Am liebsten sage ich immer, fragst einen Galeristen, weil der kriegt 50%. Der kann es eigentlich am besten beschreiben, weil somit ist er wieder. Nee. Also, was mache ich? Ich beschäftige mich schon die ganzen Jahre über mit der Thematik Stadt. Ich habe Städte untersucht im Laufe meines Lebens auf der ganzen Welt und versuche die dann auch immer aus meinen Emotionen. Wenn ich zu Hause in Stuttgart bin, meistens auch wenn ich woanders arbeite, das dann wieder oder rauszulassen, das dann zu erarbeiten. Und aktuell mit meiner Serie bin ich aus der Vogelperspektive, also Birdview. Und ich versuche diese Orte, die speichere mir vorher über Geodaten, mache dann mein Kunstwerk sozusagen, sehr abstrakt gehalten, also ich baue keine Städte nach. Aber es ist immer so Thema Stadt und es muss immer mit irgendeinem Gefühl verbunden sein, sonst entsteht halt auch kein Werk. Und da gibt es ganz abstrakte Sachen, die sind dann freie Arbeiten, die kommen dann nur aus dem Bauch. Also die mache ich bevorzugt auch dann am Abend. Und meine klassischen Reliefarbeiten, das sind alles schon fertig organisiert, am Computer schon eigentlich fast durchgedacht. Ja. Mhm. Nochmal wechselnden Arbeiten. Aber das, ja, also Thema Stadt definitiv. Ob das Litfaßsäulen sind, die ich nachts abgerissen habe, um das wieder aufzuarbeiten und dann auch zu zeigen, hey, du hast vielleicht vor 10, 15 Jahren bei dem Konzert warst du mal, ja, oder so Schnipsel dann wieder so zu erkennen lassen, dass du dich auch wieder selber drin verlieren kannst, so ein bisschen in diesen Werken. Bis eben hin zu diesem ganz klaren, strukturierten, wenig Farbe drauf, knallharten architektonischen Ansatz.
So relativ. Aber da ist ja simpel. Schon auch noch ein bisschen die Presszeit.
Die bleibt immer.
Die sich dann auch da widerspiegelt.
Also ich denke, so durch mein Leben zieht sich das, ob das Skateboarden ist, ob das Graffiti ist, es ist irgendwie immer noch alles eins. So, also das bin einfach ich, ja, und dadurch bin ich geprägt worden und ich habe auch nie was anderes angestrebt. Ich wollte keine Landschaftsmalerei darstellen, ja, oder so. Hat mich irgendwie nie geflasht. Also ich bin Stadtkind und das liebe ich auch. Und das arbeite ich jeden Tag einfach nochmal aufs Neue heraus.
Und gibt es schon irgendwie ein neues Projekt oder irgendwas?
Jetzt mal ein bisschen Urlaub machen. Weißt du, im Alter so, jetzt wenn du noch 20 schöne Sommer hast, musst du ein bisschen gemütlicher denken. Mhm. Wo ist es warm? Also ich arbeite mittlerweile oft so in anderen Ländern, Gott sei Dank, wo es einfach wärmer und schöner ist, wo ich dann einfach für gewisse Zeiten immer bleiben kann. Guck, dass ich da irgendwie Studios habe und mache dann Ausstellungen, verkaufe die Sachen dort. Mhm. Und das finde ich schon großartig. Und
wo hängst du ab?
Also nächstes Jahr bin ich wieder in Portugal, auch längere Zeit, in der Nähe von Nazaré. Das kennst du, wo die großen Wellen sind.
Ich habe einen ähnlichen Plan.
Ja, also dann treffen wir uns da.
Genau.
Nein, so war ich auf Mallorca, so habe ich es in Miami schon gemacht. Also da bin ich echt schon gut rumgekommen, durfte das echt schon hin und wieder mal machen und dadurch resultieren Ausstellungen. Aber jetzt geplant erstmal, habe ich noch nichts Bestimmtes, wo ich sagen würde, das ist jetzt so die nächste kommende Ausstellung, sondern nö, einfach gerade ein bisschen.
Wer sich für deine Arbeit interessiert, findet die wo im Netz?
Auf Instagram oder auf meiner Webseite oder einfach bei Google eingeben. Ich glaube, da gibt es genug Treffer. Da kannst du ganz viel querlesen, ganz viele. Ja, da gibt es einfach, gib einen Namen ein.
Jetzt hast du irgendein Klavier, hast du...
Steinway & Sons durfte ich machen, ja. Schön, dass du es ansprichst. Das war auf jeden Fall eine coole Geschichte, weil das gibt's.
Also das war in Stuttgart irgendwie, ne?
Das waren die aus Stuttgart, genau. Die sitzen ja in Hamburg in Deutschland, die Manufaktur, und original aus New York. Mhm. Seit 160 Jahren, alteingesessene Familie. Die Instrumente auf dem höchsten Niveau einfach anbieten. Ja. Und die haben mich gefragt, ob ich für Stuttgart einen Flügel gestalten möchte. Und das habe ich dann auch getan. Klar, ich sagte, Steinway & Sons. Also, wenn du einen Flügel schon mal hast, bist du schon mal der Boss. Aber wenn da noch ein MCW drauf ist, auf dem Flügel, dann hast du im Leben eigentlich alles richtig gemacht, wenn du das leisten kannst. Mhm. Und war ein tolles tolles Teamwork mit denen. Also die sind alle sehr nett und freundlich gewesen und ich denke, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Und wenn du ein bisschen Geld übrig hast, kannst du auch gern kaufen. Also noch ist er verfügbar für...
Ich spiele kein Flügel oder Klavier, deshalb fällt es für mich aus, sonst gern, aber...
Sieht aber einfach auch nur gut aus.
In Heilbronn gibt es ja auch ein paar Kunstsammler und wer noch Platz für einen Flügel hat...
Hey, gern.
Do it.
Do it, auf jeden Fall.
Und du tingelst weiter zwischen Nord und Süd, zwischen
Meer und Berg? Ja, ich tingel da so rum, aber ich finde immer, der Markt, der stapelt ein bisschen tief so, ne? Also, weil... Ich habe Freunde, die rufen mich an und sagen mir, ey, ich stehe gerade in Barcelona auf dem Platz und da ist ein fetter Würfel und ich glaube, den hat der Markt besprüht. Und ich so, what? ist schon so, dass das, das ja, ist sehr aber, prägnant. Und
das müssen andere erzählen, nicht man selber, oder? So.
Ja, aber es ist...
Deshalb hast du das jetzt getan,
selber. Ja, ja, sehr aber, schön zu hören, freut mich sehr, dass ich so wahrgenommen werde auch.
Ja, in Freiburg glaube ich auch noch.
Ne? Freiburg fährt eine Bahn von mir rum. Ja, ich habe schon tolle Sachen machen dürfen.
Und eine Wand größeren Ausmaßes.
Ja, ich habe auch eine der größten deutschen Wände malen dürfen. Gibt schon ein paar tolle Sachen. Ja. Sage ich möchte, also ich bin echt sehr dankbar.
Der stapelt einfach tief, ja. Also bitte mal ins Internet gucken und mal ein bisschen verfolgen. Danke. Ich bin da immer sehr stolz drauf, ja. Ich sage immer, ich kenne Künstler.
Jetzt sitze ich sogar mit dem Podcast. Ich habe auch einen echten Word zu Hause an der Wand hängen.
Du schickst mir mal das Bild.
Mhm. Ja.
Geil. Ja. Bin gespannt. Okay. Ach, schön. Wird es Zeit für einen neuen?
Up to date. Das war ein Geschenk. Ich nenne es wieder.
Kriegs eins.
Cool.
Nee, aber du hast weiter vor, da remote zu arbeiten viel. Und
ja, bei uns in der Firma tut sich viel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch alles, was ich gemacht habe, ich habe das Glück, das auch in meine Firma mit einfließen zu lassen. Da ich jetzt nur noch Ehrenmitglied bei den Trailsurfers bin und viel reise und dann in Hamburg auch mal einen Job gemacht habe für meine Firma und jetzt das
Aufzüge, ne?
Ja, genau. Große Konzerne. Und ich bin da so, kann schon sagen, ein bisschen die Speerspitze in Innovationen. Bin da auch, ehrlich gesagt, ich werde da auch gesehen und bin da auch recht aus meinem Empfinden sehr erfolgreich. Wir sind ja da im Witzemann-Areal, in so einem Coworking-Space und ich habe
das ist auch eine schöne Wand.
Ja, genau, da ist auch. Wir haben da ein Lager.
Jetzt sagt das
und nebendran ist ein Wörr. Ja. Also euch habt ihr auf der Arbeit die Wörs. Ja.
Sehr schön.
Herrlich. Ja, aber du bist doch, komm, so wie ich dich jetzt immer verfolgt habe, ja, hast du auch ein sehr schönes Leben, finde ich, dass du deinen Job mit deiner Leidenschaft über die ganzen Jahre so gelebt hast. Kenne ich fast keinen außer dich, der das so toll auch macht. Ja. Muss ich mal zurückgeben, weil das ist
danke,
so.
Danke, das höre ich so. Auch gern. Das ist
also da
wie Balsam auf die Seele.
Ja, aber da gibt's nicht viele, die das so durchziehen. Ja. Und das auch wirklich bis heute so gelebt haben. Und das bist du. Da
rutscht man auch so rein.
Das bist du. Authentisch.
So, und natürlich über die Jahre, dann kennst du den. Ja. Weißt du selber, wie das ist.
Klar.
Ja, und dann wird man auch, also wir haben auch schon mal Leute gesagt, Stefan, das ist bei dir so krass, ja. Viele Leute haben viele Ideen. Aber du machst es immer.
Ja.
Also bei dir ist es immer so, sofort umgesetzt und es ist da und es ist präsent. Und da habe ich mir so gedacht, ja, irgendwie liegt mir das auch. Ja. Und das lernt man auch und dann hat man manche Sachen, es ist ja auch nicht alles erfolgreich. Es gibt auch Sachen, dann lässt man dann mal da die Finger weg. Ja. Aber es gibt schon spezielle Konstellationen, würde ich behaupten, wo ich sage, das hat eine Chance, erfolgreich zu werden, wie damals dieses Don't Fuck the Fucker Bild. Ja? Das war nicht das Bild und es war nicht die Idee, sondern es war die Konstellation aus Bild, Verein, Gemeinde, Sommerloch bei den Medien.
Ja, kam dazu. Ja.
Und dann die DPA, die das Ding halt mal Mörder rausgehauen hat. Ja, im richtigen Augenblick. Und oftmals ist es nicht die Arbeit, die man reinsteckt, sondern die Idee dahinter, um das umzusetzen. Das war beim Kiten war das damals, genau, beim Kiten war es genauso, ja. Ich bin gewindsurft und so, war ich mit einem Kumpel irgendwo und dann habe ich zu dem gesagt, ey, Alter, wenn Robin Nash sich mit so einem Kite ablichten lässt, dann funktioniert das. Wir wussten gar nicht, ob das funktioniert. Wir haben uns einen Kite bestellt, dreiviertel Jahr gewartet, ja. Dann waren wir die Ersten und ich wusste damals schon, ich konnte das Ding noch nicht mal bewegen. Aber ich wusste, ich muss einen Benihana machen. Und warum muss ich das? Skateboard fahren.
Klaro.
So. Und das war das Ziel.
Ja. Mhm.
Und ich war der Erste und genau das hat mich dann auch dahin gebracht, dass dann die Hawaiianer da waren und am Strand standen und die sind da, die alten Windsurfer sind rumgeeiert, ja. Das heißt auch Junge, ja. Ja. Und ich bin an den vorbeigesprungen, habe Benihana gemacht und dann war der Fisch putzt. Dann war klar, was Sache ist, ja.
High Bronx
represent. Das ist Skaten pur, Skaten Heilbronn pur.
Ja, da ja. kommt es alles.
Jump Ramp.
Ja, ernst, ja. ja.
Dann würde ich zum Abschluss zur Entweder-Oder kommen. Ich werfe euch Begriffe vor, so nach dem Motto Tag oder Nacht, Kaffee oder Tee, Hund oder Katze. Und das, was euch ein bisschen näher ist, das sagt ihr dann einfach. Und das andere Gespräch führen wir dann morgen Abend am Press
fort. Teil 2.
Levi's oder Baggy Pants?
Baggy Pants.
Ich habe das erste Wort nicht verstanden.
Levi's?
Levi's oder Baggy Pants. Levi's.
Bomberjacke oder Jeansjacke?
Bomberjacke.
Jeansjacke.
Tape oder Vinyl?
Tape.
Tape.
Ghetto Blaster oder Plattenspieler?
Ghetto Blaster.
Ghetto Blaster.
Run DMC oder Beastie Boys?
Beastie Boys.
Run DMC.
Scratching oder Beatboxing?
Beatboxing.
Puh, bin ich raus.
Funk oder Elektro?
Funk.
Funk.
Press oder Om?
Press.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Genau. Industrieparty oder Clubparty?
Club.
Was ist eine Industrie?
Ja, ich habe da sowas wie im Rohbau.
Ja, illegal. Ja, aber das war so eine kurze Zeit.
Ach, sowas meinst du dann? Okay, gedacht so.
Das war eine gute, das war schon
Club.
Sehr speziell. Das war sehr speziell.
Ja, ist schon zu außergewöhnlich eigentlich.
Ja, ja. Gut dabei gewesen zu sein.
Genau.
Solo oder Crew?
Crew.
Auch Crew, ja, auf jeden Fall.
Hip-Hop-Jam oder Elektro-Rave?
Hip-Hop-Jam.
Ich auch, Hip-Hop.
Roadtrip oder Local Jam?
Roadtrip. Logo.
Battle for Ort oder auswärts?
Beides gern.
Ja.
Hardcore feiern oder entspannt chillen?
Das hat sich im Laufe der Zeit geändert.
Muss mich enthalten.
Underground oder Mainstream?
Underground.
Underground, ja.
Breaker oder Writer?
Writer.
Da bin ich auch raus irgendwie. Trifft mich nicht so.
Und dann kommen wir zum Schluss noch. Adidas Superstar oder Nike Air Max?
Vans.
Air Max.
Vans.
Ich bin auf jeden Fall Air Max-Typ.
Airwalk, mein Jungs? Ehemaliger Sponsor.
Ja.
Ja, darf man sagen. Und Johnny Love?
Gibt es auch nicht mehr.
Gibt's auch nicht mehr.
Airwalk gibt es, weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, die gehören zu Adidas und sind eingestampft worden.
Ja.
War geil. Früher waren das die,
waren die
da gab es ja schon ein paar Marken.
Ja, die, aber Airwalks waren leck.
Ja.
Wir hatten von, die waren in der Sylmer-Tour, kannst du erinnern, wo sie mal die Rampe, wo die Amis da waren, wo sie nachher ihre ganzen Klamotten verschenkt haben.
Ja.
Und wir hatten dann die ersten Airwalks und wir dachten so, Alter.
Die Wick.
Genau, so die Heidinger. Ey, brutal.
Ich war ja von denen nachher auch beim Skaten und beim Snowboarden haben die mich unterstützt. Sponsor, das war damals noch Produktsponsor.
Ja, war damals schon sehr, sehr geil.
Das war aber, das ist immer so ein Unterschied, das weißt du selber auch, ja, kriegst ein bisschen was als Jugendlicher, aber wenn es dann mal wirklich um Geld geht, das ist dann schon nochmal ein anderes Level.
Ja.
Reisen, wenn es um Reisebudget geht,
ja, klar, dann ist das ganz anders. Ja, genau.
Ja. In diesem Sinne. Schön, dass ihr da wart.
Vielen
Bis
Dank
morgen Abend.
Für eine schöne Runde.
Ja, danke. Ja, fand ich auch sehr gut.
Cool.
Danke. Cool. Richtig geil.